Rückkopplung muss ich da kurz. Ich habe Rückkopplung, ich muss etwas muten. So, besser. Mein Laptop hat mir Rückkopplung gemacht. Gut, dann guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Tech Talk. Ein halber Tag, den wir zum Thema Windows Phone 7 Mango Entwicklung sprechen. Willkommen auch an alle im Webcast. Ich bin unterstützt von meinem Kollegen, der auch im Chat Fragen, wenn Sie Fragen haben, im Chat Fragen beantwortet. Ich hoffe, man hört mich. Wir waren gemutet, aber ich glaube, der Ton sollte funktionieren. Der Tag heute soll Ihnen als Entwickler, der halbe Tag soll Ihnen zeigen, was gibt es Neues bei Windows Phone 7.5 Mango. Wenn man das als User einschaltet, sieht man nicht so viel Neues auf den ersten Blick. Für den Entwickler ist das allerdings ganz anders. Der Guest-Star heute ist ganz klar Laurent Bougnon von IdentityMine, der Vater von MVVM Lite, dem Framework, dem furchtbar erfolgreichen Framework für Entwicklung von Windows Phone-Applikationen. Er wird den zweiten Teil bestreiten von der Zeit. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde die Einführung machen. Einfach mal eine Übersicht, was ist neu in Mango. Sie kennen Silverlight, Sie kennen Windows Phone-Entwicklung schon ein bisschen und Sie werden jetzt in der ersten Session wirklich sehen, was kann Mango Neues. Und dann in der zweiten Hälfte, dann gibt es 20 Minuten Pause und dann in der zweiten Hälfte hat Laurent Zeit. Ich habe ihm extra dann ein bisschen mehr Zeit noch eingeräumt. Er hat gestern gefragt, ob er kürzen muss. Habe ich gesagt, nein, das wäre schade. Und er wird dann seine Erfahrungen zeigen, er wird in die Tiefe gehen, er wird auch das MVVM Lite Framework nochmal zeigen. Also ich denke, das wird eine sehr gute Mischung. Mein Name ist Sascha Corti, ich bin in der Developer- und Plattform-Evangelisten-Truppe und wir sind momentan dran, diese Plattform unter anderem den Entwicklern hier in der Schweiz näher zu bringen. First things first, wir haben jetzt diesen Herbst bis im nächsten Ende Februar einen Wettbewerb am Laufen, der Sie als Entwickler, wenn Sie eine Windows Phone 7 Applikation, eine Mango Applikation entwickeln und auf den Marketplace hochladen, dass man die herunterladen kann nachher als End-User, dann können Sie diese Applikation an uns per E-Mail mitteilen und sagen, ich habe diese Applikation geschrieben und Sie bekommen dann von uns, Sie haben die Chance, eines von 66 neuen Nokia Lumia Geräten, die ja jetzt gerade angekündigt wurden, die werden erst dann auch verfügbar werden, werden Sie zu den ersten gehören, die so eins erhalten. Das lohnt sich sicher. 66 müssen erstmal noch teilnehmen an dem. Und für den, der am meisten Applikationen entwickelt, das werden wir auswerten hier, wir haben so eine Statistik, den schenken wir einen Surface, also das ist dann mehr als eine Trophäe, die kann man sich entweder über den Esstisch hängen oder auch als Esstisch aufstellen, je nachdem wie man den Surface am liebsten hat. Diesen Tabletop-Computer von Microsoft, den Touch-Enabled Surface, den wir auch schon an verschiedenen Events ausgestellt haben, dieses Gerät, das verlosen wir an den Entwickler, der die meisten Applikationen auf dem Marketplace hat. Kann man natürlich auch kreativ werden, aber ich möchte jetzt da keine allzu großen Tipps vorweggeben. Unten haben Sie eine URL zum offiziellen Contest, also zur Webseite. Dort sehen Sie dann die genauen Teilnahmebedingungen. Gut, Windows Phone 7 Mango. Sie sehen immer mal wieder Windows Phone 7.1. Sie sehen auch immer mal wieder Windows Phone 7.5. Da ist sich Microsoft nie ganz einig gewesen. Ich glaube, das OS haben wir am Anfang 7.1 genannt, die Entwicklungstools 7.5. Und irgendwann waren wir uns dann ziemlich unsicher und dann haben sich die Zahlen auch wild abgewechselt. Also was größer als 7 ist, ist im Moment Mango. So einfach ist das. Wir sind auch bei diesem Projektnamen geblieben. Mango ist nicht weggegangen. Meistens gehen die coolen Projektnamen weg. Da heißt etwas irgendwie Projekt Indigo und dann denkt man, wow, cool, und dann kommt es auf den Markt und heißt Microsoft Forefront Identity and Manager Server 7005 Professional Edition B und dann denkt man, ah, nicht mehr so cool. Bei Mango ist es geblieben, der Projektname. Das finde ich recht witzig. Und als Entwickler sehe ich Mango ein bisschen anders als nur, ja, wir haben Gruppen von Kontakten, natürlich hat das einige neue Features für End-User, aber für Entwickler, da hatte ich ja mit Windows Phone 7 schon eine solide, aber einheitliche Hardware Foundation, also im unter der Schale ist jedes Windows Phone gleich. Das tönt ein bisschen nach Politpropaganda, ist es nicht. Die Hersteller haben sehr harte Vorgaben, was sie machen müssen, damit jedes Telefon, egal welchen Hersteller sie wählen als Konsumenten, genau gleich funktioniert und die Software immer genau gleich gut darauf läuft. Man kann natürlich noch ein bisschen die bessere Kamera reintun, 7, 8 statt 5 Megapixel oder so, aber dieses Minimum ist extrem restriktiv von uns festgelegt. Das heißt, dieselbe Hardware Foundation bei Windows Phone 7, dann eine von uns die Softwarearchitektur drüber, in der ich Silverlight oder Xena als Game-Entwickler programmieren kann, mit dem Application und User Interface Model drauf und die Cloud Services und externen Services, mit denen ich integriere. Bei Mango ist hier einiges dazugekommen und auf diese Elemente werde ich dann im Detail noch eingehen. Ich denke, hier vor allem interessant ist, dass wir jetzt auf Silverlight 4 basieren. Wir haben von Silverlight 3 auf 4, also wir sind ein Superset von Silverlight 4, wir können sogar noch etwas mehr. Eine paar Controls haben wir natürlich nicht drin, die auf dem Data Grid macht auf dem Telefon weniger Sinn. Wir haben andere Controls, dafür sind unsere Controls komplett touch-enabled. Da muss man nichts dafür tun, dass eine Listbox per Finger gescrollt werden kann. Wir haben jetzt neu eine kleine Datenbank, SQL CE, mit der ich wirklich als Programmierer auf meinem Telefon, auf der Applikation, in der Applikation drin spielen kann, die nutzen kann, schreiben, lesen, verändern, anlegen, wieder löschen, das geht alles. Ich habe Sockets. Sockets war lange ein Problem, das hat extrem gefehlt. Also das hat Skype sehr unglücklich gemacht, dann haben wir halt Skype gekauft. Nein, das war jetzt was anderes. Sockets sind jetzt endlich möglich für Entwickler. Auch Silverlight und Xena Integration. Früher waren das zwei Welten, man musste sich entscheiden als Entwickler. Ich mache eine relativ einfach zu programmierende Silverlight App, die halt in der 3D-Animation etwas eingeschränkt ist, oder ich mache eine XNA-App, die alles kann, aber halt von der Programmierung etwas komplex ist. Heute kann man mischen, man beginnt eine Silverlight-Applikation und fügt einen Screen in XNA ein, einen Subscreen zum Beispiel, nur einen Screen, ein 3D-Modell, und die anderen Screens sind wieder Silverlight, das kann man heute mischen mit Mango. Multitasking konnten wir einfach auch gar nicht, was im Hintergrund war, war gestorben. Das ist heute nicht mehr so. Ich denke, hier gibt es sehr vieles, das für Entwickler spannend ist. Eigentlich haben wir mit Mango, ich denke, die großen Lücken, die wir hatten in den Entwicklerfähigkeiten des Windows Phones, man hat gemerkt, es war eine super Plattform, aber sie hatte wirklich am Anfang noch Limitationen. Und die sind jetzt extrem, denke ich, extrem aufgeholt worden in dieser zweiten Version. Multitasking, gehen wir ein bisschen ins Detail. So, die Idee ist, wie wir das auch von iOS kennen, von den lieben Freunden bei Apple. Ich kann gewisse Sachen, nicht alles, was ich will, aber gewisse Dinge kann ich im Hintergrund tun. Zum Beispiel Musik abspielen. Ich kann sagen, meine Applikation will die Fähigkeit haben, auch im Hintergrund weiter Musik abzuspielen. Das programmiere ich dann ganz speziell. Dann startet der User in meiner Applikation drin Playback, ein Lied und verlässt die Applikation komplett, also mit dem Backbutton raus und die Musik spielt weiter. Der Rest der Applikation ist im Prinzip eingefroren, aber die Musik, der Code, der für das Abspielen der Musik, auch für das Springen zum nächsten Lied, wenn ein Lied fertig ist, dieser Code, der läuft weiter. Auf dem Lockscreen sehe ich auch spezielle Controls. Ganz oben sieht man das. Ich vergrößere das ganz kurz. Sieht man spezielle Controls, mit denen ich im Lockscreen drin die Musik steuern kann. Stopp, Pause, nächstes Lied, weiterspielen, lauter, leiser. Das ist automatisch, wenn ich Musik im Hintergrund abspiele, bekomme ich das. Und ich kann andere Dinge auch ansteuern aus meinem Code und zum Beispiel sagen, ich will einen Alarm anzeigen. Weck mich zu einer bestimmten Uhrzeit. Einfach mit einem Alarm. Dann kann ich snoozen oder dismissen, also leise schalten oder wegklicken. Und das geht auch über zum Beispiel Telefonreboots hinaus, diese Alarms. Die werden vom Gerät zentral verwaltet. Ich kann auch Reminders. Reminders sind intelligente Alarme, also Alarme, die zum Beispiel, wenn ich draufklicke, wird meine Applikation gestartet mit einem Parameter, also der richtige Record, zum Beispiel der richtige Kontext wird in meiner Applikation angezeigt. Ich kann dann Details noch mitgeben. Die kann ich einfach mit dem Beispielcode, den Sie hier sehen, sehr, sehr einfach aus meiner Applikation einfach sagen, ich nutze Reminder und konfiguriere den und schicke den ab und der läuft über meine Applikation hinaus. Wir haben auch einen Background Transfer Service. Hier wird auch Laurent dann noch etwas zeigen. Ich einfach ganz kurz die Theorie dazu. Ich schreibe eine Applikation und möchte jetzt, dass die Applikation etwas herunterlädt von einem Server. Das Problem ist nur, wenn ich diese Applikation, wenn das ein längerer Download ist und ich die Applikation immer offen halten muss für den Download, ist das ein bisschen mühsam. Und das macht für uns jetzt der Background Transfer Service, also meine Applikation. Da wähle ich jetzt hier zum Beispiel zwei Bücher aus, JPod und Ready Player One. Und der aus dem, nicht in meiner Applikation, sondern auf dem Gerät sich befindliche Background Transfer Service, den kann ich nun initiieren aus Code. Ich sage zwei Events, Status, Transfer Status Changed und Transfer Progress Changed. Die Events, auf die höre ich, dann kann ich einen Progress, also so einen Balken, einen Zustandsbalken anzeigen, wie weit bist du denn schon im Download. Und ich schicke nun diesen Background Transfer Service ab, gebe ihm den Auftrag, etwas herunterzuladen aus der Cloud. Er kann dann schickt mir und lädt das in den Isolated Storage meiner Applikation. Also auf Windows Phone 7 ist ja jede Applikation komplett isoliert. Jede Applikation bekommt, wie in Silverlight auf dem Desktop ja auch, ihren Speicherplatz, den nur diese Applikation sieht. Und in diesen Speicherplatz, den wir ja Isolated Storage nennen, schreibt nun der Background Transfer Service hinein, der weiß, welche Applikation den gestartet hat. Und das Coole ist, auch wenn ich meine Applikation jetzt schließen sollte oder verlasse ich den in den Webbrowser, der Background Transfer Service, der bleibt, der lebt immer, auch wenn er nichts zu tun hat im Prinzip, und er schreibt jetzt weiter in den richtigen Isolated Storage meiner Applikation, auch wenn die gar nicht mehr läuft. Und wenn ich zurück sie wieder starte, dann hänge ich einfach die Events wieder an, Get Progress und Transfer Progress Changed, und dann sehe ich gleich, aha, wie weit ist der im Hintergrund denn schon gekommen mit dem Download. Und so kann ich über 3G, also über die Mobilnetzwerke, etwa 20 Megabyte herunterladen und, über Wireless LAN ungefähr 100 Megabyte, über 3G etwa 20 Megabyte und Post kann ich mit dem Background Transfer Service ungefähr 3 Megabyte Daten, also ein gutes Bild oder so, kann ich in die Cloud pushen, ohne dass die Applikation immer offen sein muss währenddessen. Schauen wir uns das ganz kurz an. Ich habe einige kleine Demos vorbereitet, die Ihnen die Logik zeigen soll und nicht hier allzu komplex oder allzu tief greifen sollen. Also hier ein ganz kleines Beispiel einer Applikation. Ich lade jetzt hier von meinem eigenen PC im Emulator dann einen File herunter, ein Windows Media Video, das ist ziemlich groß. Und hier sage ich einfach, wenn die Seite geöffnet wird, dann hängst du dir diese Events, Transfer Progress Changed und Transfer Status Changed ab. Und hier sind dann das Updaten des Progress Bars. Und wenn ich auf den Download-Button klicke, Start Download, natürlich lösche ich alte Downloads zuerst noch kurz heraus, aber den Start Download hier, der konfiguriert einfach nur meinen Background Transfer Request mit der Remote URI und der lokalen URI, also der URL der Datei auf dem Server und wo ich sie hier bei mir ablegen will. Und das ist eigentlich schon so ziemlich die ganze Logik. Natürlich hier noch Update Progress Bar Media Element, rechne ich noch, wie weit muss ich die Progress Bar verschieben, um den Prozentsatz der heruntergeladenen Applikation darzustellen, aber das ist ja eigentlich recht trivial. Und wenn ich das im Emulator jetzt mal kurz laufen lasse, dann, hier startet kurz mein Emulator, Deployment, Sie sehen hier im Hintergrund auch den Debugger, der ist jetzt angehängt. Meine Applikation ist gestartet, der Debugger läuft hier hinten. Visual Studio ist im Debugger. Ich starte den Download. Der Webserver auf meiner Maschine schläft wahrscheinlich noch. Ich habe sie vor dem Event gebootet. Gut, best practice. Jetzt ist der Download gestartet. Wir sollten jetzt dann den Progress langsam sehen. Sehen Sie hier, dünnt sich der Progress Bar. Ich verlasse die Applikation und auch der Debugger quittiert mir das. Der Debugger ist wieder gestoppt. Also ist die Applikation auf dem Telefon jetzt beendet. Ich gehe jetzt aber hin, öffne sie neu. Und jetzt werden die Events, natürlich der Debugger nicht mehr angehängt, weil ich habe es jetzt nicht im Debugger in Visual Studio gestartet, sondern auf dem Telefon. Aber im Hintergrund hat sie inzwischen die Datei heruntergeladen und ist sofort ready to play. Also sie hat einfach die Events angehängt und gesehen, aha, der Transfer Progress ist bei 100%. Und jetzt kann ich einfach dieses Video abspielen, das ich im Hintergrund heruntergeladen habe lassen durch den Background Transfer Service. Ich sehe eine einfache Art, Arbeit aus meiner Applikation ins Telefon hier eigentlich zu überlagern und durch das einen wirklichen Hintergrund-Background-Task zu machen. Jetzt diese bestehenden Background-Tasks, es gibt auch noch unter dem Lockscreen laufen, es gibt auch noch Navigation weiterführen, also Position-Updates vom GPS empfangen, während die Applikation im Hintergrund ist. Das ist ja bekannt. Was aber, wenn ich jetzt etwas komplett Unabhängiges machen will, ein normaler Web-Request zum Beispiel, wenn ich den einfach in meiner Applikation drin habe, kann ich den nicht im Background in den Hintergrund geben. Also es ist nicht eine dieser Standardfunktionen, die im Hintergrund unterstützt werden. Sie kennen diese Methodologie auch von iOS, von Apple. Ich kann nicht jede x-beliebige Funktion in den Background setzen. Es sind nur die paar Funktionen, die wirklich Sinn ergeben, wie Abspielen von Musik, Empfangen von GPS-Daten, Herunterladen einer Datei. Jetzt gibt es aber natürlich das Bedürfnis, und die Androiden, die können das, sie können einfach alles machen, auch wenn sie im Hintergrund sind. Wir hatten ja das mit Windows Phone 6, Windows Mobile 6 auch. Das hat dann dazu geführt, dass man nicht keine Ahnung hatte, warum mein Handy in der Hosentasche heiß wurde und die Batterie nach einer Stunde leer war und ich keine Anrufe mehr empfangen konnte, weil halt einfach irgendeine Applikation etwas Wildes im Hintergrund gemacht hat und ich nichts davon gewusst habe. Und aus diesem Grund, dass das nicht passiert, ist nicht alles im Background erlaubt. Das ist die Überlegung bei einem mobilen Gerät. Es gibt ja nur eine Foreground-Applikation. Man hat ja nicht Windows, die man nebeneinander legt. Und so muss, der Background ist bei einem Mobilgerät anders. Aber wir haben trotzdem etwas eingeführt, das so ein Zwitter ist, eine Zwischenlösung. Ich kann trotzdem alles, was ich tun möchte und mir erdenken kann, absolut alles im Hintergrund tun, mit einem Generic Background Agent. Und den stellen Sie sich am besten so vor, Sie schreiben eine Windows Phone Applikation und eine Zweitapplikation daneben. Die Zweitapplikation ist ein Background Agent. Und der Background Agent, den registrieren Sie als Applikation im Telefon und sagen, ich habe einen Background Agent, der zum Beispiel Börsenkurse immer wieder aufdatiert, also refreshed. Und das ist jetzt anders von unseren Push-Notifications. Push geht natürlich immer und unabhängig. Push ist komplett serverseitig. Das hat mit dem Client nichts zu tun. Der Client meldet sich ja für Push-Notifications an beim Server und der Server bekommt dann eine unique URL dieser meines Gerätes und meiner Applikation auf dem Gerät. Das ist eine ganz lange GUID. Und wenn Ihr Background-Server, also Ihr Server, der in Ihrer Unternehmung steht, an diese URL einen XML-Text schickt, dann weiß der URL, die zeigt auf einen Windows Live-Server übrigens, in der Windows Live-Domäne, dieser Live-Server von Microsoft weiß dann, wie man diese Textnachricht, dieses XML-Paketchen, an Ihr Telefon, das richtige Telefon, schickt und dort kommt dann eine Notification, so ein Toast oben, der rote Balken, oder ein richtiger Alert, oder auf einem der Background-Tiles. Wir haben ja auf den Windows Phone 7 haben wir ja diese Tiles hier. Die können Sie ja live, ich hoffe, ich zeige hier nicht so viel Privates von dir, Laurent. Das ist Laurents privates Telefon. Wollen Sie lieber sein Telefon erforschen mit mir, oder wollen Sie meinen Vortrag? Hier zum Beispiel die E-Mails, die Sie hier sehen. das ist Push Notification vom Server. Der hat gesagt, passe dieses Teil an und zeige eine Einladung. Ich kann auch einen Text einfügen. Das ist aber nicht clientseitig, das ist wirklich serverseitig. Die Background Agents, die sind komplett clientseitig. Also da kann ich einen Request an irgendeinen Server, der nichts von dem weiß, machen, kann Börsenkurse abfragen, kann HTML parsen, kann irgendwas tun, kann in eine SQL-Leitdatenbank das einfügen und wenn ich will, auch einen Alert zum Beispiel generieren. Oder wenn ich nicht will, einfach gar nichts anzeigen, einfach nur updaten, dass die Daten, wenn er nächstes Mal startet, der User, die wieder up to date sind. Sie sehen den Unterschied zwischen Push, Server-Side und das ist eigentlich Pull, Client-Side. Jetzt warum soll das besser sein als Windows Phone 6 oder auch Android, wo im Hintergrund alles läuft und dann halt die Batterie sofort leer ist, weil irgendein Prozess wahnsinnig geworden ist. Die Background Agents, die sind extrem restriktiv gehandhabt. Es gibt den normalen Agent, der wird alle 30 Minuten einmal kurz ausgeführt, kriegt maximal 5% CPU und nach 15 Sekunden wird er getötet, also wirklich heftigst. Wenn er nicht fertig ist, wenn er vorher fertig ist, macht er einen Notify Complete, rufe ich auf, wenn das passiert, ist gut, wenn es nicht passiert, Pech, wird einfach abgeschossen. Es gibt dann auch noch den On-Idle-Agent, wir nennen das den Nightstand-Mode. Wenn Ihr Gerät am Strom ist, der Bildschirm ist ausgeschaltet und ein WLAN ist verfügbar, so der typische Zustand, wenn Sie nachts zu Hause, oder? Das Gerät lädt auf, Ihr WLAN ist auch da, Sie liegen im Bett, alles ist gut. Die Katze schnurrt, Details. Dann bekommt Ihr Background Agent 10 Minuten und darf auch wirklich ein bisschen mehr Processor Load generieren, weil man hat ja Strom, man wird nicht benutzt, das fällt nicht auf. Vielleicht auf der Stromrechnung am Schluss, aber sicher nicht den Benutzer. Das nennen wir dann Data Feasting. Dann kann ich wirklich auch größere Jobs machen. Sie können zum Beispiel beide Agents in Ihre Applikation einbauen. Einen kleinen Agent, der den ganzen Tag kleine Updates holt und einen großen Agent, der nachts zum Beispiel die ganze Kundendatenbank synchronisiert. Viel Spaß, das in 15 Sekunden zu probieren über 3G. Darum braucht der große Agent auch wirklich WLAN. Wenn das WLAN nicht da ist, über 3G macht er es nicht, weil sonst haben Sie dann plötzlich die Surprise, wenn die Telefonrechnung kommt. Der Agent, es gibt auch 14 oder 18 Applikationen können um so einen Background Agent Platz spoolen. Es gibt Platz für 18 Applikationen. Die 19. hat Pech, darf ihn nicht mehr registrieren. Der Benutzer kann die aber steuern. Schauen wir doch mal, darf ich bei dir kurz in die Settings, Laurent? Ist es Deutsch oder Englisch? Entschuldigung, das ist natürlich noch ein Vorteil. Ich gehe hier in die Settings. Es ist jetzt nicht geplant, dass ich hier sein Telefon benutze. Aber er hat jetzt zum Beispiel Food Spotting als Background Agent und der ist im Moment off. Wenn eine Applikation, ich glaube, 2 Wochen nicht berührt wird, der Laurent hat Food Spotting drauf, aber hat seit 2 Wochen nichts mehr gegessen, was er so cool fand, dass er es fotografieren musste. Foodspotting, eine sehr coole Applikation aus seiner Firma für Windows Phone 7 von Identity Mine. Probieren Sie es aus, ist wirklich lustig, ist wie Foursquare, aber man fotografiert Gerichte und wenn ich dann irgendwo in der Stadt bin oder irgendwo, kann ich schauen, wo gibt es in meiner Umgebung schmackhaft gut aussehende Gerichte. Sehe ich die Fotos, ist wirklich noch lustig. Aber er hat das jetzt 14 Tage nicht benutzt und dann wird dieser Agent hier, Foodspotting, auf Sleep gesetzt. Also wird er ausgeschaltet, weil wenn er das 14 Tage nicht benutzt, dann braucht er auch die Real-Time-Updates, die durch den Background-Agent geladen werden, wahrscheinlich nicht. Wenn das nächste Mal startet, Foodspotting, dann wird dieser Background-Agent wieder aktiviert. Dann wird das wieder aktiviert. Oder die Applikation kann ihn fragen, möchtest du das wieder aktivieren? Ich kann auch von Hand etwas deaktivieren, wenn es mich stört oder wenn ich ins Ausland gehe und sicher sein will, dass da nicht komische Datentransfers generiert werden, Roaming und Co. Also so funktionieren in der Logik diese Background Agents. Schauen wir uns kurz eine kleine Demo eines Background Agents an. Ich mache mir kurz ein neues Projekt hier. Ich wähle Windows Phone eine ganz normale leere Applikation. Ich nenne die Minimal Agent. Sage, das ist Windows Phone OS 7.1, also hier wieder die kleine Verwirrung mit den vielen Versionsnummern. Das muss kurz im Hintergrund noch aufgeräumt werden, hier mein altes Projekt. Und der soll, der ganze Agent soll eigentlich ziemlich schlank sein. Wir nennen ihn Minimal Agent und von den Controls brauche ich im Prinzip nur einen Textblock und einen Button. Voilà. Hier noch eine Textbox. Besser hier. Bin ich noch flexibel. Und hier sage ich Text to Show. Hier einfach mal etwas rein. Hello World. Und der Button, der soll dann den Background Agent wirklich aktivieren. Und hier, ich brauche hier noch kurz einen Namen für meinen Agent. Sagen wir mal Task Name gleich Minimal Agent, weil wenn ich den 7-mal verschieden tippe, dann funktioniert gar nichts. Darum nehme ich ihn in eine globale. Und jetzt sage ich Settings. Jetzt, das sind ja am Schluss zwei Projekte. Ich habe gesagt, der Background Agent ist unabhängig vom Hauptprojekt. Ich muss also auch mit dem irgendwie kommunizieren können. Und ich kann das über den Isolated Storage tun. Ich mache es jetzt über die Application Settings, die dort auch gespeichert werden. Und ich sage, die Isolated Storage Settings, darin speichere ich den Text ab, den ich oben in der Textbox drin habe. Also Settings, hier Text nenne ich die. Sind einfach so ein, das ist so ein Container mit Strings. Textbox 1, Punkt Text. Text. Den speichere ich ab. Und dann Settings, Punkt Save. Hier. Mal kurz schauen, ob das kompiliert oder ob das jetzt schon reklamiert. Nein, das geht. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Jetzt habe ich das abgespeichert, den Text, der in meiner Textbox drin ist. Und zwar so, dass beide Applikationen in diesem Verbund darauf zugreifen können. Jetzt hole ich mir einen Periodic Task und dieser Periodic Task ist ein neuer Periodic Task Task Name. Hier habe ich ja den Namen schon oben vorbereitet. Und dieser Task, den sage ich jetzt noch, du hast eine Description und du heißt Minimal Agent. Hier, das ist wirklich ein Name, der der User dann auch sieht. Und du sollst auch eine Expiration Time haben, das ist datetime.now.addDays. Das ist genau ein Tag von heute. Ein Tag nach der Aktivierung brauche ich ihn nicht mehr. Also ich kann ihn auch als Entwickler wieder deaktivieren, wenn ich ihn nicht mehr brauche, den Task. Und dann sage ich jetzt, Scheduled Action Service .add mein Task. Dort führe ich meinen Task jetzt hinzu. Jetzt ist das Problem beim Debugging, der wird alle 30 Minuten einmal ausgelöst. Das kann zu recht langen Debugging-Sessions führen. Wir dürfen aber, erstens gibt es zwei Dinge. Die 15 Sekunden Lifetime, die sind im Debugging zum Glück ausgeschaltet. Also Sie müssen nicht wahnsinnig lange warten und dann wahnsinnig schnell debuggen. Sie können im Code den Task auslösen, wie dass er sofort passiert. Das können Sie nachher in der produktiven Applikation nicht. Und Sie können beim Debugging so lange in Ihrem Task drin sein, wie Sie wollen, wie Sie brauchen. Er wird nach 15 Sekunden nicht getötet. Vorsicht aber, wenn Ihr Task im Debugger recht gut läuft, versichern Sie sich, dass er auch in 15 Sekunden noch gut läuft, dann in der Produktion und nicht dann plötzlich nicht mehr geht, weil es waren eben doch 20 Sekunden, die er im Minimum braucht. Das ist noch, kann noch tricky sein, bin ich also auch schon auf die Nase gefallen. Und mein Scheduled Action Service Launch for Test kann ich sagen, mein Task Name, den bitte nach Timespan Punkt from Seconds, sagen wir mal 15, nach 15 Sekunden bitte meinen Task mal ausführen. Gut, jetzt haben wir das Problem noch, den Task gibt's noch nicht. Also, ich füge jetzt meiner Solution ein neues Projekt hinzu und ich sage hier, das ist ein Windows Phone Scheduled Task Agent. Et voilà. Und den, da bin ich auch mal grausam drüber gefallen, da können Sie jetzt alles fertig programmieren und laufen lassen und es wird keinen Fehler geben, aber es wird nie etwas passieren. Sie müssen nämlich, bin ich grausam auf die Nase gefallen, für Sie ist das wahrscheinlich ganz, ganz logisch, aber da muss man eine Reference auf dieses Projekt hinzufügen, also dem Hauptprojekt muss man den Task Agent hinzufügen und dann sehen Sie auch im Manifest drin, im Application Manifest sehen Sie nun, dass dieser Task nun als Background Service Agent registriert wurde mit seinem Namen, seiner Klasse und seinem Namespace. Und wenn das der Fall ist, dann geht alles gut. Und hier haben Sie jetzt den Code des Agents. Das ist eine Headless Windows Phone Application. Und hier, diese On-Invoke Methode wird aufgerufen, wenn Ihr Background Task an der Reihe ist. Und hier machen wir dasselbe wie vorher, einfach rückwärts. Ich spare jetzt ganz ein wenig Zeit und schummle. Eigentlich fast dasselbe, was wir vorhin hatten. Ich gehe nochmal in meine Isolated Storage Settings und lade nun, ich habe denselben Isolated Storage, also ich könnte auch eine kleine SQL-Datenbank hier anlegen, das würde auch gehen, und lade mir jetzt wieder diesen Text heraus. Dann bereite ich einen Shell-Toast, das ist dieses Notification-Toast, der von oben in den Bildschirm hereinkommt, auch wenn man ein SMS oder eine Erinnerung hat auf dem Windows Phone 7. Und der füge ich nicht nur den Text und den Namen hinzu, Content und Title, sondern auch die URI. Das ist, wenn ich drauf tippe, was passiert? Meine Applikation wird gestartet, halt jetzt nur die Mainpage, aber das kann ich natürlich parametrisieren. Also hier kann ich Fragezeichen, Customer ID gleich und dann gerade den richtigen Record. Also hier kann ich das auch den Kontext mitgeben, der in der Applikation angezeigt werden soll. Dann Toast Show und doch nochmal nach 15 Sekunden. Nochmal. Also hier, wenn der Background Notification Service ausgeführt, also der Background Agent ausgeführt wird, dann gibt es sich gleich nochmal nach 15 Sekunden in Auftrag. Für das Debugging ist das optimal. Dann bekommen Sie alle 15 Sekunden den Background Agent und können dann sehr effizient so debuggen. Und am Schluss Notify Complete, Pflicht, aber wenn Sie das ausführen, ist fertig. Also auch wenn Sie im Background Agent können Sie asynchron arbeiten, habe ich auch schon gemacht. Müssen dann aber hier wirklich warten, bis die asynchronen Tasks fertig sind, weil sobald das Notification Complete kommt, ist Ihr Task tot. Das war auch einmal so ein kleiner Fehler von mir. Die Threads waren noch am Arbeiten, ich habe Notify Complete gemacht und dann war einfach alles tot. Aber es gibt keinen Fehler. Es wird einfach abgeschossen. Gut, versuchen wir es aus. Unseren Agent. Hier der Debugger. Und ich auf dem Scheduled Agent setze ich jetzt noch kurz einen Breakpoint. Das ist auch noch cool. Man kann die nämlich debuggen. Obwohl das eigentlich ein anderes, der Agent ist eine unabhängige Applikation. Ich kann ihn debuggen. Ich wähle hier den Text, Hello World, das gefällt mir. VVV. Ich schicke den ab. Und jetzt ist der Background Agent ready. Ich verlasse nun die Applikation. Der Debugger, der ist aber noch angehängt. Normalerweise stoppt er jetzt, wenn ich sie verlasse, die Applikation der Windows Phone 7 Debugger. Nicht, wenn ein Background Agent im Spiel ist, dann bleibt der Debugger angehängt. Ich kann jetzt hier in den Settings mal kurz... Ah, jetzt kommt er schon. Jetzt bin ich schon im Debugger. Das heißt, jetzt 15 Sekunden sind vorbei, der Background Agent wurde aufgerufen, ausgeführt. Hier bin ich im Debugger, obwohl die Hauptapplikation, die der Debugger gestartet hatte, eigentlich schon lange wieder terminiert ist, gestorben ist, läuft unser Debugger weiter und ich kann mich jetzt hier, und jetzt nicht das 15 Sekunden Limit, kann mich jetzt hier durch meine Code durcharbeiten und sehe dann auch den entsprechenden Toast hier. Und 15 Sekunden, er wirft sich selbst gleich wieder an. Das heißt, nach 15 Sekunden kommt der nächste Toast. Wenn ich hier in meine Background Tasks reingehe, sehe ich jetzt meinen Minimal Agent mit seiner kurzen Beschreibung, den ich hier aktiv habe, aber auch wieder ausschalten kann. Hier kommt schon die nächste Notification. Wenn ich draufklicke, komme ich einfach wieder zurück in meine Applikation rein. Wird sie einfach gestartet wieder. Also so funktioniert dieser Agent eigentlich sehr effizient. Sehr cool, ich schalte ihn jetzt nochmal kurz aus, damit wir nicht den Rest des Morgens alle 15 Sekunden eine Notification haben. Aber so können Sie im Prinzip alles tun, was Sie wollen, im Background halt einfach mit Zeitbeschränkung. Gut. Schauen wir eins weiter. Application Lifecycle. Hier hatten wir ja dieses Resuming früher bei Windows Phone 7. Also ich bin in eine Applikation, bin raus, Home-Button geklickt, dann bin ich zurück mit Back-Button und dann kam dieses Resuming, Pünktchen, 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 Pünktchen und dann wurde die Applikation wieder gestartet am Ort, wo sie vorhin war, aber in der Zwischenzeit wurde sie getötet, tombstoned. Das ist heute nicht mehr immer so. Heute können Applikationen wirklich im Hintergrund weiterlaufen, sie werden zwar angehalten, eingefroren, aber sie werden nicht mehr Tombstone, also Tombstone war ein sehr schönes Wort, das wir hatten für einfach töten, kaputt machen, weg, aus. Das war früher immer der Fall. Sobald sie nicht vorne sichtbar war, hat sie nicht mehr existiert. Das haben wir stark geändert. Also früher war dieses Resuming immer, wenn ich mit Backbutton in eine Applikation zurückgegangen bin. Heute gibt es auch ein spezielles GUI dafür. Ich missbrauche hier Laurents Telefon. Hier. Wir haben auch ein GUI, also wenn ich lange auf den Back-Button drücke, sehe ich die letzten Applikationen, die ausgeführt wurden. Und der Tombstoning-Effekt war, ich gehe ins Adressbuch, gehe Home und wenn ich jetzt zurückging, dann war dieses Resuming früher. Jetzt nicht bei den eingebauten Applikationen, aber bei den Third-Party-Applications war das, ich will hier nichts zu Privates, IMDb zum Beispiel. Hier, wenn ich das hier loading, jetzt gehe ich raus, jetzt wurde sie früher getombstoned, jetzt wird sie einfach nur eingefroren und drum kann ich jetzt sehr schnell zurück. Hier musste sie wiederhergestellt, im Prinzip unsichtbar neu gestartet und an den letzten Screen, den ich gerade gesehen habe, zurückversetzt werden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Eben darum auch diese View der letzten Applikationen. Für den Programmierer hat das zur Folge, dass dass wenn ich als Applikation gestartet werde, bekomme ich einen Event, Application Launching. Dieser Event, dann kann ich machen, was ich will, vorbereiten, irgendwas, meistens mache ich nicht viel, und dann laufe ich als Applikation. Dann geht der Benutzer mit dem Home-Button aus meiner Applikation weg. Drück den Home-Button. Jetzt bekomme ich einen Deactivated-Event und 10 Sekunden Zeit, um das aktuelle Zustand der Applikation zu speichern. Hier lohnt es sich vor allem, wenn der User 4 Textboxen schon halb ausgefüllt hat, den Inhalt hier mal wirklich zwischenzuspeichern. Weil wenn er zurückkommt, möchte er wahrscheinlich den Text in diesen Textboxen wiederfinden. Nicht einfach nochmal von vorne beginnen. Das sind so diese Frustrationen. Ich fülle einen Namen ein, vergesse die Telefonnummer, gehe kurz raus, schau die nach, gehe mit Back zurück und alles, was ich vorhin schon ausgefüllt war, war wieder leer. Das sollten Sie speichern hier. Warum? Ich habe doch gesagt, es geht nur in den Hintergrund und wird nicht getötet. Ich zeige gleich, warum. Dann ist Ihre Applikation im Hintergrund eingefroren. Sie läuft nicht, aber sie lebt noch genau in dem Zustand, wie sie war. Geht der Benutzer nun Back mit dem Back-Button zurück in Ihre Applikation, wird sie einfach wieder aktiviert. Ich bekomme einen Application Activated Event als Programmierer. Und hier frage ich nun neu ab, ist Application Instance Preserved? Und falls das true ist, dann muss ich gar nichts tun, weil dann ist der Text, den er vorhin in die Textboxen eingefüllt hat, schon halb, ist alles noch da. Identisch Memory, identisch wie er es verlassen hat. Und ich als Programmierer muss überhaupt nichts tun und er kann einfach sofort weiterarbeiten. Fast App Resume nennen wir das. Es gibt aber natürlich den Fall, dass Sie ganz viele Applikationen im Hintergrund haben, alle geöffnet, weggeklickt, geöffnet, weggeklickt, geöffnet, weggeklickt. Und falls Ihre Applikation so jetzt Rang 8, 9 hat und die im Vordergrund ein bisschen Memory brauchen, dann können wir eben trotzdem noch tombstonen. Das heißt, die ältesten Applikationen werden bei Speicherbedarf getötet. Und in dem Moment sind Sie froh, haben Sie im Deactivated Moment, gelb, diese Settings des Users rausgeschrieben. Sie haben sie zwar vorhin nicht benutzt gehabt, aber jetzt, wenn Sie den Activated Event wieder bekommen, das heißt, der Benutzer geht durch alle 8 Applikationen zurück, bis er wieder bei Ihnen ist, kann es ja mal geben, oder? Dann bekommen Sie auch die Frage, ist Application Instance Preserved ein False? Und nun ist es an Ihnen, den Zustand der Applikation wieder so herzustellen, wie er war. Die richtige Seite Ihrer Applikation wird wahrscheinlich schon geladen, weil Windows Phone 7.5, das OS, merkt sich die ganze URL der Seite, die Sie zuletzt gesehen haben. Also wenn Sie haben mainpage.xaml, Fragezeichen, Customer ID gleich Müller, dann wird er genau diesen String wieder laden. Und wenn Ihre Applikation natürlich jetzt diesen Customer ID gleich Müller auflöst, sieht er, aha, ich muss von der Datenbank den Müller laden und anzeigen, dann ist meistens ein großer Teil der Arbeit für Sie ja schon getan. Aber eben diese schon halb ausgefüllten Textboxen, die der Benutzer hinterlassen hat, die müssen Sie jetzt neu aus der im gelben deactivated gespeicherten Fall wiederherstellen. Nur falls Tombstoning und dann sehen Sie hier auch wieder den Resuming-Bildschirm, also auch bei Mango gibt es den, aber einfach nur, wenn eine Applikation wirklich mal im Hintergrund getötet wird durch Tombstoning. Wenn ich übrigens aus einer Applikation, also das muss man sich das merken, wenn ich eine Applikation starte, jetzt kann man sich vorstellen, ich komme von links nach rechts in die Applikation rein, und jetzt drücke ich den Home-Button, jetzt gehe ich nach rechts weiter, habe ich meine Applikation einfach, ich bin reingegangen und rausgeschritten, sie läuft jetzt im Hintergrund links noch weiter. Ich stelle mir das immer mit links rechts vor. Wenn Sie aber eine Applikation starten, neu, und Sie benutzen jetzt irgendwie, und Sie gehen dann hier in einen Subscreen, ich gehe mit Back zurück, und jetzt gehe ich über den ersten Bildschirm mit Back, wieder nochmal der Back-Button, gehe ich ja wieder wie von der Seite raus, durch die ich reingekommen bin. Und jetzt ist die Applikation im Prinzip beendet worden, logisch. Physisch natürlich ist sie, ich weiß nicht mal, ob sie jetzt noch hier im, nein, man sieht sie auch hier nicht mehr. Jetzt ist sie beendet, also der erste Bildschirm wurde verlassen durch den Back-Button. Und dann bekommen Sie hier auch einen Application Closing Event. Und hier könnten Sie, wenn Sie wollen, 10 Sekunden lang noch Garbage Collection betreiben. Denn das nächste Mal wird sowieso eine neue Instanz gestartet. Es wird nicht wieder mit Back in eine alte Instanz reingekommen, weil die laufende Applikation wurde ja mit Back schon verlassen. Und links davon mit Back ist sie ja gar nicht mehr. Das ist ein bisschen eine, ich musste mir das mit links-rechts vorstellen, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber so kann man also auch in den Fall kommen, dass eine Applikation wirklich nicht nur in den Hintergrund geschickt wird, sondern wirklich geschlossen wird. So, Application Lifecycle. Jetzt gibt es einige Möglichkeiten dieses Multitaskings auf Windows Phone 7 und ich habe hier ein Cheat-Sheet für Sie gemacht. Was möchten Sie gerne erreichen und was ist das beste Tool für Sie? Eben Musik im Hintergrund ist etwas anderes als Daten nachladen oder schnell aus dem Lockscreen wieder verwachen. Da gibt es eben diese ganz verschiedenen Methoden. Okay. Sensoren. Neu. Wir können endlich bei Windows Phone 7.5 Mango auf die Kamera zugreifen und Augmented Reality Applikationen bauen. Bedeutet, ich kann einen Barcode-Scanner schreiben, ich kann eine eigene Kamera-Applikation bauen, die in Echtzeit die Bilder, zum Beispiel Schnurrbart, positioniert, wo ich das möchte, oder irgendwelche lustigen Hüte digital in das laufende Kamerabild einfügt, und wenn ich das Bild dann schieße, kommt dieses bearbeitete Bild schon raus. Ich kann auch virtuelle Welten so bauen, die ich mit Bewegung des Geräts schaue ich in dieser virtuellen Welt herum, oder ich kann Augmented Reality Applikationen bauen, so wie der Peakfinder, wo ich in eine Stadt oder auf eine Berglandschaft schaue und ich bekomme die einzelnen Berggipfel oder Häuser in der Stadt entsprechend beschildert durch die Applikation. Die Sensoren, die wir haben heute in Phone 7.5, sind der Accelerometer, also das Gerät erkennt, wenn es geschüttelt wird. Das war schon immer der Fall und den konnten wir auch schon immer programmieren. Neu kommt der programmierbare Kompass. Den Kompass gab es zwar früher schon im Gerät drin, aber er konnte nicht programmiert werden. Und neu gibt es auch den Gyrosensor, der auch programmiert werden kann. Der merkt auch sehr leichte Bewegungen. Der Accelerometer, der merkt Beschleunigung. Also wenn ich schnell das Gerät wende, dann merkt das der Accelerometer. Wenn ich es sehr langsam um eine Achse drehe, dann merkt das der Accelerometer nicht unbedingt, weil die Beschleunigung nicht so stark ist. Aber der Gyrosensor wird das genau feststellen. Und da kann ich natürlich, wenn ich mich durch das Gerät schaue und dann langsam drehe, dann ist der Gyrosensor hier genau das Richtige. Und der Gyro ist aber nicht Pflicht in der Hardware. Das heißt, Sie müssen zuerst in der Software testen, habe ich den Gyro, und nur wenn das True zurückgibt, dürfen Sie ihn auch verwenden, sonst gibt es einfach einen Fehler, wenn Sie den instanzieren. Das klingt jetzt recht komplex, es gibt aber auch eine sehr gute Klasse, die heißt Motion Sensor, und wenn Sie die programmieren, dann weiß die mit Accelerometer, Kompass und Gyro zu reden, um Ihnen das genauest mögliche Resultat anzuzeigen. Also Sie können den Motion Sensor fragen, wohin schaut der User, welche Himmelsrichtung, dreht er sich, neigt er sich, wendet er sich, und der nutzt selber die Sensoren und sagt, jawohl, er hat sich nach links gedreht um 15 Grad oder er schaut 360 Grad genau nach Nord. Das können Sie den ganz einfach fragen. Sie können aber auch, wenn Sie ein richtiger Sensor-Freak sind, können Sie natürlich die Sensoren einzeln programmieren. Das ist natürlich, Sie können viel mehr dann rausholen, ist aber auch entsprechend ein bisschen komplexer. Schauen wir mal kurz den Motion und Accelerometer an. Schließe hier kurz dieses Beispiel. Oh, ich bin noch im Debugger, immer schön. Hier mein Motion Sensor. Ja. Nein. Kurz. Und dann zeige ich Ihnen gleich auch noch ein, das ist ein kleines UFO, und je nachdem, wie ich mein Gerät neige, drehe und wende, soll dieses UFO mit dem Motion Sensor entsprechend gedreht werden. Also hier Motion Current Value Changed, also ich sage, wenn der Motion Sensor eine Veränderung setzt, dann bitte diesen Event aufrufen, und dann sage ich einfach Rotation X und Angle, die dieses WPF-Element hänge ich an die Altitude.Pitch und Altitude.Roll des Sensor-Readings. Also sehr, 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 sehr einfach. Und das mache ich natürlich per Invoke auf dem Foreground-Thread, dann geht das nicht verloren auf dem Hintergrund-Thread. So, ich starte das kurz im Emulator. Jetzt ein Problem, das man natürlich häufig auch noch hat, ist, wie simuliere ich bitte Bewegung im Emulator? Im echten Gerät ist es natürlich weniger das Problem. Hier ist es ein bisschen komisch, ich kann hier nicht schütteln, das geht nicht. Laptop schütteln auch schlecht. Wir haben hier in den DevTools neu diese 3D-Geschichte. Wir können das Telefon jetzt also nehmen und unser UFO rotieren. Und Sie haben schon gesehen, wie sieht ein UFO von oben aus? Sehr flach oder von unten, weil es ja nur eine zweidimensionale Textur ist zum Glück und nicht ein wirklicher Außerirdischer. Also hier ein kleiner UFO-Simulator, den ich jetzt auch wirklich im Debugger sehr gut testen und debuggen kann. Also wirklich ganz einfach hier, 2-3 Zeilen Code, ein Event Handler und schon kann ich diese Sensoren wirklich nutzen. Auch die lokale Datenbank, ganz kurz nur. Wir haben eine Datenbank, die wir komplett aus Code steuern. Wir definieren im Code einen Datenkontext, Data-Kontext mit Objekten, die da drin wohnen. Und dann kann ich die eine Klasse entsprechend erstellen und sagen, diese Klasse ist übrigens auch eine Table, Class Wine, und die hat Column Primary Key True, ein String Wine ID und einen Column String Name. Also diese Klasse ist nicht nur ein In-Memory Object, sondern auch eine wirklich gültige Datenbank mit Primary Key Tabelle. Und dann kann ich aus Code heraus Data Context setzen auf einen Datenbankfile, das nicht gibt, das neu ist, und dann diese Create Database anlegen. Warum will ich die anlegen überhaupt? Es ist so, dass wenn Sie eine Applikation herunterladen auf Windows Phone 7, dann laden Sie die in den Application Root Folder zuerst und der ist read-only. Sie können dort drin schon eine Datenbank haben und auch ansteuern, doch ist diese Datenbank, alle Daten, die Sie als Teil Ihrer Applikation bündeln, wie auch Ihre Datenbank, ist immer read-only. Wenn Sie nun eine Datenbank dynamisch machen wollen, liegt es an Ihnen, diese Datenbank nun in den Isolated Storage Bereich zu bringen. Jetzt können Sie entweder beim ersten Mal starten der Applikation die anlegen und das machen Sie dann genau mit diesem aus Code heraus. Sie können natürlich auch das kopieren, das würde auch gehen, aber im besten Fall machen Sie das komplett aus Code, setzen den Datenkontext und persistieren diesen in eine Datenbank im Isolated Store. Das ist eben der Random Access Memory Ihrer Applikation. Und hier können Sie nun komplett lesen, schreiben, updaten, löschen. Sie können eben auch die Tabellenstruktur nachträglich nochmal ändern. Das geht alles. Machen Sie aber alles aus Code. Also im Fall, Sie haben eine neu installierte Applikation, Sie wollen eine dynamische Datenbank, müssen Sie die als Entwickler beim ersten Mal ausführen wirklich anlegen im Isolated Storage. Weil die Datenbank, die Sie im Package mit Windows Phone 7 ab im XAP drin deployen, die ist read-only. Das ist noch wichtig, das muss man sich mal kurz vor Augen führen. Lifetiles, auch hier gibt es einiges Neues, das wird Laurent dann aber noch im Detail zeigen in einer ganz coolen Demo. Einfach ganz kurz, wir haben die Nachricht der Entwickler gehört. Ein Lifetile pro App ist cool, aber zu wenig. Wir können heute als Entwickler so viele Lifetiles erstellen pro App, wie wir wollen. Wir nennen das Secondary Tiles. Also Sie sind eine Wetterapplikation. Sie können einen Tile für Zürich, einen Tile für Genf, einen Tile für Basel machen auf dem Homescreen. Das geht gut und jeder Tile wird unabhängig updated. Jeder Tile, wenn ich ihn antippe, weiß, wo in der Applikation er starten muss. Also eben Wetter Basel startet dann die Applikation mit dem Wetterdienst Anzeige Basel. Und Sie als Entwickler können die Vorderseite beschreiben, Sie können das Bild auswählen, Sie können den Titel und so diese Notification-Zahlen oben auswählen, wie man sie ja kennt aus den Tiles hier. Diese ganze Geschichte hier ist das. Sie können aber auch den Hintergrund des Tiles beschreiben, also die Rückseite. Und falls Sie das tun, übernimmt das Betriebssystem von Windows Phone das automatische Drehen des Tiles von Zeit zu Zeit. Das müssen Sie sich nicht kümmern, das macht das OS. Also wenn Sie die Hinterseite des Tiles beschreiben, dann dreht das auch von Zeit zu Zeit und man sieht, was auf der Hinterseite steht. Also beim Twitter-Client ist das zum Beispiel dann ein Tweet, der letzte Tweet. Die Vorderseite sagt dann, es gibt 12 neue Tweets und die Hinterseite zum Beispiel den letzten Tweet oder sowas. Oder von wem der war oder sowas. Das können Sie jetzt komplett selber programmieren. Da wird aber Laurent dann in seinem Teil wirklich im Detail noch drauf eingehen. Dann Developer Tools. Einige Neuerungen haben Sie schon gesehen. Was auch noch sehr cool ist, ist ein Debugging von Map-kartenbasierten Applikationen. Müssen Sie jetzt nicht mehr mit dem Debugging-Laptop im Tram sitzen, um sowas zu debuggen, sondern Sie können auf einer Karte wirklich Bewegung des Geräts in der Stadt oder irgendwo simulieren. Sie haben eben auch besseren Media Support im Emulator drin. Früher war das Abspielen von Streams im Emulator nicht dasselbe wie auf dem Gerät. Das ist sehr mühsam. Und auch wenn Sie einen Multitouch-PC haben, können Sie im Multitouch den Emulator steuern. Die Tools selber bieten vor allem einen Profiler an, der mir eine laufende Applikation detailliert profilieren kann. Wie schnell läuft sie? Wo habe ich Spikes in CPU? Wo habe ich Spikes in Memory Consumption in meiner Applikation? Macht er mir detaillierte Reports, zeige ich nachher gleich noch kurz. Und Background Agent Debugging haben wir gesehen. Und auch noch interessant, zeige ich dann ganz am Schluss noch kurz, der Marketplace Test Kit, das Kit, das mir hilft. Ich habe eine Applikation fertig, ich habe das Gefühl, sie ist bereit für den Marketplace, hochladen, publizieren. Und dieses Kit hilft mir nun, diese Frage zu beantworten. Hast du alles, was du brauchst? Die richtigen Visuals, die Screenshots, die paar Tests, automatisierte Tests werden durchgeführt, manuelle Tests werden durchgeführt. Am Schluss sagt dieses Tool, doch, ich glaube, du bist ready für den Marketplace. Und ich habe das auch schon so durchgeführt und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Schauen wir uns das noch ganz kurz am Patienten an. Nehmen wir die Map-Applikation noch schnell für das Geo-Debugging. Hier einfach eine ganz kleine Bing Maps-Applikation, die einen Geo-Coordinate-Watcher nutzt und wenn dieser Geo-Coordinate-Watcher sagt, die hat sich bewegt, der Typ auf der Karte, dann soll die Karte an den entsprechenden Ort zoomen und einen Pushpin setzen, der sagt, you are here. Also super simpel, aber im Debugging normalerweise sehr mühsam. Im Emulator eigentlich unmöglich fast. Und neu können wir eben sagen, ich möchte das gerne debuggen. Ich hoffe, ich habe hier ein bisschen schnelles Internet. Jawohl, hier kommt die Bing Map. Mein Telefon ist noch so ein bisschen gedreht, ist ja egal. Und Location, da suche ich jetzt mal Zürich. Und zoome jetzt ein bisschen rein. Ich hoffe, ich bekomme dann da noch ein bisschen die Karte. Muss jetzt einen Moment warten. Also der PC ist jetzt super schnell, mein Emulator hat einen Moment. Ich bin hier noch irgendwo in New York. Ja, gleich. Und ich sage jetzt, ich möchte gerne hier Punkte einfügen, also ein Marsch um den Zürichseebecken simulieren. Und da kann ich jetzt sagen, das möchte ich nicht nur live sehen, das möchte ich jetzt so in, sagen wir mal, 2 Sekunden Abständen, möchte ich das abgespielt haben. Ich kann diese Punkte auch, wenn ich möchte, kann ich sie auch recorden, also speichern und wieder laden. Ich warte jetzt ganz kurz, bis diese Karte hier. Heute ist der Bing Map Service auf dem Telefon ein bisschen lahm. So, und jetzt spiele ich das mal ab. Und jetzt sehen wir wirklich, wie die Applikation diese Events, Position Changed Events erhält und sagt, jawohl, du hast dich jetzt mal ganz kurz ums Seebecken bewegt, wie man das, so schnell, wie man das im Morgenverkehr ja normalerweise auch tut. Also das finde ich auch super praktisch, wenn ich eine Kartenapplikation debuggen will. Ist wirklich eine Riesenhilfe hier. Dann starten wir nochmal kurz eine andere Lösung. Jawohl. Die habe ich wirklich auf den Marketplace geladen gehabt. Meine Word Clock. Und da bin ich wirklich durch dieses Marketplace Test Kit durchgegangen. Und hier übrigens eine Warnung, das ist ein bisschen verwirrend. Am Anfang haben Sie im Manifest der Applikation alle Capabilities Ihrer Applikation aufgelistet. Meine Applikation nutzt GPS, nutzt Sensoren, nutzt das Mikrofon, nutzt Media Library, nutzt Gaming Service, nutzt den Phone Dialer. Und wenn Sie das drin lassen, dann erwartet das, dass der Marketplace dann auch. Also das müssen Sie, alles was Sie nicht benutzen, müssen Sie wirklich rausholen. Sonst wird es bei der Zertifizierung Ihrer App auch erwartet und sie wird auch entsprechend getestet. Also wird dann schwieriger, die Zertifizierung.
Aber das Visual Studio motzt, wenn man sie nicht drin hat. Also hier muss man einfach mal Visual Studio kurz ignorieren und sagen, ja, mein Freund, alles ist gut. Und diese App nutzt hier eigentlich fast nichts. Also Sie sehen, im App-Manifest habe ich alles auskommentiert, darum die Unzufriedenheit meiner App hier. Und ich lasse sie doch zuerst mal kurz, machen wir das so. Ich debug, ich mache mal eine Performance-Analyse dieser Applikation, dann sehen Sie sie auch gleich laufen und dann zeige ich das Marketplace-Test-Kit. Also hier kann ich sagen, ich möchte die Execution dieser Applikation getestet haben und alle 10 Millisekunden soll der ganze Stack recorded werden. Also das ganze Speicher, wo stehst du, wie sind die Objekte und so weiter. Ich starte nun die Applikation und sie wird dann profiled. Ist natürlich, sie läuft in diesem Fall meistens eher etwas langsamer. Also hier sieht es dann eher schwärzer aus, als es wirklich ist. Aber es gibt eine gute Indikation, wie sie performt. Hier die Idee der Applikation, man sieht, sieht man das überhaupt? Es hat so die Buchstaben, sind alle grau und die entsprechenden werden dann beleuchtet, damit die richtige Zeit angezeigt werden. Wie die Applikation, die Sie oben beim Eingang gesehen haben, das ist eigentlich der Klon für Windows Phone. Ich habe sie für beide Plattformen geschrieben. Und jetzt stoppe ich meine Applikation, stoppe das Profiling. Der Profiler kann auch an das richtige Gerät angehängt werden, nicht nur an den Emulator, kann auch empfehlenswert sein, wegen der Performance, weil sonst dreht dann wirklich alles auf demselben Rechner. Und hier sehen Sie nun detailliert CPU Usage, haben wir hier unten sehr viel, hier in der Mitte ein bisschen weniger und am Schluss noch ein bisschen mehr. Also hier werde ich dann wahrscheinlich auch Texture Memory Dominant Warnung haben. Wenn ich hier diesen Teil markiere, heißt es High CPU Usage bei System Threads. Frame Rate sehen wir entsprechend. Wir sehen aber weiter unten auch in detailliert, wann sind die entsprechenden Events passiert. Storyboard ist hier passiert. Hier mehrere Storyboards aufeinander. Das war dann das Anzeigen der Zeit hier. Sie sehen auch Memory Usage. Diese blaue Linie, das geht eigentlich noch so Memory Usage. Aber vor allem das Storyboard, die Animation hier. Dann kann ich auch wirklich sagen, zeig mir hier mal die Frame. Aha, kann ich nach CPU Usage sortieren. Was war denn hier so die Function, die ausgeführt? Oh, sorry. Element Types. Ja, hier sehe ich genau, was ist passiert. Update-Check und so. Also hier kann ich wirklich ins Detail in meine Applikation hineinschauen mit diesem Tool. Das wird dann auch gespeichert. Man hat diese Recordings dann hier im Projekt drin oder im Source Code Control und kann immer wieder auf die zurückgreifen. Und noch das Marketplace Test Kit, das hilft einem eigentlich wirklich sagen, hast du die Visuals, die entsprechenden Screenshots für den Marketplace, sind die bereit? Ich kann die auch hier gleich bereitstellen, dann wird das Submitten entsprechend einfacher. Dann gibt es automatisierte Tests. Die kann ich aber nicht im Emulator, die muss ich auf dem richtigen Gerät, die automatisierten, die gehen. Past 4, die Monitored Test, da muss ich nun aber auf dem richtigen Gerät sein, nicht im Emulator. Dann werden hier entsprechende Tests durchgeführt und es gibt dann noch eine Riesenmenge manueller Tests, die man sich antun kann, wenn man möchte. Schritt für Schritt Fragen, die das System stellt. Application Closure, hast du wirklich, räumst du, machst du Garbage Collection, wenn du in den Hintergrund gehst, persistest du den State und so weiter. Da gibt es einiges, das man noch tun kann. Aber ich glaube, das gibt schon eine sehr gute Indikation, schon die ersten Tests. Ist meine Applikation einigermaßen fit für den Marketplace oder habe ich da noch etwas ganz Grundlegendes, Grundsätzliches vergessen? So, meine Zeit läuft auch schon bald aus. Darum möchte ich noch kurz mit dem neuen Marketplace hier schließen. Neu auf dem Marketplace ist vor allem etwas. Das eine, was schön ist, es gibt jetzt Deep Links auf eine Webversion des Marketplace. Früher hatte man Deep Links auf die eigene Applikation. Wurde immer der Zoom-Client gestartet und wenn es kein Windows-Rechner mit Zoom drauf war, gab es einen Fehler, genau auch wie bei iTunes ganz früher. Heute haben auch wir eine Webversion. Für jede Applikation, die kann man übers Web suchen. Man kann auch sagen, installiere mir die auf meinem Telefon, im Webbrowser, auf einem Desktop-Rechner. Man kann so einem Freund mitteilen, dass sie eine Applikation im Marketplace haben. Wer hat sich versucht, schon beim Marketplace zu registrieren und diese Steuernummer von der IRS, diese ITIN, das niemand gemacht, sie glücklich. Ja, doch, doch, ja. Das ist nicht mehr, ich habe es auch versucht, ich habe es nicht geschafft. Die IRS hat mir dann also ziemlich direkt gesagt, sie haben kein Interesse, mir so eine Tax Information Number zu geben, weil ich wollte ja sowieso nur Geld von ihnen. Das ist nicht mehr nötig. Heute können wir dasselbe tun wie, wenn Sie Aktien haben in den USA. Sie füllen nur noch das W8BEN, das ist ein einseitiges Formular, da müssen Sie Ihren Namen, Ihre Firma, Sie müssen reinsetzen, dass Sie Benefits, also Tantiemen bekommen und dass wir in der Schweiz ein Steuerabkommen haben. Ich habe auf meinem Blog einen detaillierten, zwei detailliert ausgefüllte Formulare für die Schweiz. Ich werde diesen Link dann noch in die Slides tun, die Sie herunterladen können. Das habe ich, wollte ich gestern noch tun, ist mir natürlich durch die Lappen gegangen. Falls wir das jetzt noch schnell finden, falls mein Blog noch lebt. Wahrscheinlich ist es so Seite 47. Neben all diesen lustigen anderen Posts. Ja, ich werde sonst den Link publizieren. Ich habe zwei Formulare wirklich ausgefüllt für Schweizer Individualentwickler und für Firmen. Sehr, sehr einfach zu tun. Ich habe die auch verifizieren lassen von der Microsoft-Stelle. Und wenn Sie die wenn Sie die ausgefüllt haben, müssen Sie sie per Postweg an die USA schicken. Das ist noch ein bisschen unangenehm. Man kann es nicht elektronisch einreichen, leider wegen der Unterschrift. Aber es ist schon massiv einfacher jetzt. Das ist wirklich ein PDF herunterladen, ausfüllen, auf die Post und fertig. Also vergessen, fire and forget. Das geht sehr, sehr gut. Wenn Sie eine Applikation schon haben im Marketplace für Windows Phone 7 und die Mango-Features nutzen möchten, also dass auch Ihre Applikation nicht immer getötet wird, wenn sie in den Hintergrund geht, dieses Tombstoning, dann müssen Sie sie mit den neuen Developer-Tools einfach öffnen, neu kompilieren und neu submitten als Update. Weil aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen laufen zwar Windows Phone 7.0 Applikationen problemlos auf Mango, aber werden auch als Windows Phone 7.0 Applikationen gehandhabt. Das heißt, sie wird immer tombstoned, immer getötet im Hintergrund, weil wir sind nicht sicher, ob Ihre Applikation damit klarkommt, wenn sie im Hintergrund eingefroren wird und dann wieder aktiviert wird, was das ja früher nicht gab. Also empfehlenswert, neu kompilieren und das Update hochladen ist ja gratis. Früher durfte man übrigens 5 gratis, oder waren es 20? 20, 5 gratis Applikationen. 5. Heute sind es 100. Also es kostet Sie nichts mehr, gratis Applikationen auf den Marketplace zu laden. Das war ja früher beschränkt. Dann wurde die 6. wurde mit $20 in Rechnung gestellt. Das gibt's heute. Also bei 100 muss man sich schon, also Sie sind mein persönlicher Freund, wenn Sie 100 hochladen. Gehe ich mit Ihnen Abendessen. Vielleicht ist das auch eher eine Bestrafung, anderes Thema. Was auch ist, wir haben ja einige neue Marketplaces. Wir haben Neu-Russland, wir haben Südamerika, wir haben hier Singapur dort drüben, wir haben im arabischen Raum etwas, Südafrika. Diese Marketplaces sehen Ihre Applikationen nicht, auch wenn Sie die früher global publiziert hatten. Wenn Sie eine früher publizierte Applikation neu global zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie die neu submitten, weil wir dürfen rechtlich Ihre Applikation nicht ohne Ihr Zusagen oder Ihre Zusage in einen neuen Marketplace stellen. Das müssen Sie tun. Ist aber auch sehr einfach. Einfach einen Update submitten, auch wenn Sie im Code nichts geändert haben, und sagen Publish to all Marketplaces und ab dann wird es auch in Südamerika ersichtlich sichtbar werden oder in Russland in den neuen Marketplaces. Es gibt auch ein paar neue Markets. Es gibt einen Beta-Marketplace ohne Zertifizierung Ihrer App für maximal 100 User, die Sie per E-Mail-Adresse eintragen müssen und nur diese 100 bekommen dann einen personalisierten Download-Link und nach 90 Tagen wird das wieder gelöscht. Super, wenn Sie Ihre App Beta testen lassen wollen. Wichtig hier, geben Sie Ihrer Beta-Applikation nicht den Namen, den Sie der finalen Applikation geben wollen, weil wenn Sie das machen und dann sind Sie ready und happy und wollen publizieren und Sie haben den gleichen Namen wie zuvor, dann heißt es, der Name ist schon benutzt, nämlich von Ihrer Beta-Applikation. Also behalten Sie das im Auge, geben Sie der Beta-Applikation einen speziellen Namen, wenn Sie das machen. Es gibt einen privaten Marketplace neu, das ist dasselbe wie der Public Marketplace, man findet Ihre App aber nicht in den Menüs, man findet sie mit der Suche nicht, sie ist versteckt, man muss den Link haben, den Deep Link. Wenn man den aber hat, bekommt man Ihre App auch. Also wenn jemand sich entscheidet, Ihre private App, den Link irgendwie zu bloggen, dann hat die Welt Ihre App. Also das ist nicht ein Schutz. Es ist nur, dass nicht die Leute, die Ihre App nicht haben sollen, die mal runterladen, weil sie gefeatured ist als Top Game, und dann merken die Leute, sorry, das ist ja gar nichts, das ist ja eine In-House-Applikation und ich komme gar nicht über den Login-Screen. Und dann gibt es schlechte Ratings und heißt, was ist denn das für ein Schrott? Es ist wirklich nur, es ist nicht ein Sicherheitsmechanismus, sondern einfach für eine geschlossene Gruppe, zum Beispiel eine Firmenapplikation. Wir haben zum Teil Microsoft-interne Applikationen so publiziert. Natürlich könnte ein Dritter die erhalten und herunterladen, aber wir schützen es natürlich Passwort. Also es gibt nur einen Screen, man gibt dort ein richtiges Passwort ein oder die App macht gar nichts. Das ist, ich denke, das ist ein guter Kompromiss. So. Gut. Ich habe Ihnen in mein Slide-Deck, dass Sie nach dem Event auch per E-Mail, Sie bekommen den Download-Link zu diesen Slides, Sie bekommen den Download-Link zu meinen komischen Demos und auch nachher zu wahrscheinlich hoffen wir Laurents coolen Demos, habe ich Ihnen eine ganze Liste noch von Links erstellt. Hier erfahren Sie alles, wenn Sie sich in dieses Thema vertiefen wollen, in Form von Videos, Tutorials. Hier finden Sie so ziemlich alles, um Windows Phone 7.5 Mango ins Detail zu lernen. Das war meine Einführung. Ich mache jetzt eine Pause bis 10 vor, sagen wir, ja, Viertel vor, machen wir um Viertel vor weiter, 45, und Fragen und Antworten machen wir dann am Schluss noch gemeinsam, falls die Zeit das auch erlaubt. Gut, danke schön. So, ich mache das mal zu.
So, hören Sie mich gut? Ja, geht's gut. Also ich freue mich da zu sein. Mein Name ist Laurent Bugnon. Ich werde ein bisschen vertiefen und wir werden ziemlich viel Code anschauen, besonders um gewisse neue Mongo-Features. Ich arbeite für eine Firma namens Identity Mine. Wir sind hauptsächlich in Seattle basiert, wobei wir machen da ziemlich viel Geschäft weltweit. Und eben Identity Mine liebt Windows Phone 7. Wir waren sehr früh Einsteiger. Wir haben auch eine Vielfalt von Anwendungen programmiert. Dort sehen zum Beispiel die offizielle Twitter-Applikation, die IMDb Internet Movie Database Applikation oder da in der Schweiz die erste Version der SBB Mobile Applikation haben wir programmiert. Was uns besonders gefällt in Windows Phone 7 ist wirklich die ganze Designgeschichte. Also Windows Phone 7 erlaubt mit Designern zu kommen, die anders sind. Wenn man ein iPhone und ein Android-Phone anschaut, die sehen ziemlich ähnlich aus. Also es ist auch viel mit Icons, die Screens, die sehen ziemlich ähnlich aus. Und auch mit Windows Phone 7 haben wir die Möglichkeit, etwas anders zu machen. Und das ist für uns wirklich also anspruchsvoll und interessant. Ja, die Plattform ist, eben wie gesagt, wir arbeiten ziemlich viel mit der. Wir sind natürlich gespannt auf Mango. Mango bringt da sehr viele neue Features, sowohl für Consumers als auch für die Entwickler. Und das erlaubt natürlich, diese Applikationen weiter zu pushen, was immer interessant ist. Heute werden wir ein bisschen über MVVM sprechen. MVVM, das ist die Model View, View Model Pattern. Es ist ein Architektur-Pattern, die ist sehr, sehr populär. nicht nur auf Windows Phone, sondern eigentlich auf alle XAML-basierte Frameworks, WPF, Silverlight und so weiter. Und ich werde da ja circa 20 Minuten nehmen für das. Ich gehe nicht zu wahnsinnig tief in Detail. Ich werde aber zwei Links noch geben, wo es Präsentationen gibt, die ich zwischen letztes Jahr und dieses Jahr gegeben habe, wo wirklich viel weiter im Detail gehen, sowohl für Silverlight als für Windows Phone. Wir werden trotzdem aber eine bestehende Applikation nehmen und einen kleinen Walkthrough machen, schauen, wie diese Applikation strukturiert ist. Und das wird unsere Basisapplikation für die Mongo-Features. So darauf werden wir bauen und wir werden zuerst eben eine Datenbank einfügen für Persistenz. Die Basisapplikation lädt Daten, JSON-formatierte Daten, das ist ein Textformat, das werden wir noch im Detail anschauen, über Internet. Und dann werden die Daten gar nicht gespeichert auf dem Gerät. Das heißt, man kann diese Applikation im Moment nur online benutzen. Da werden wir Offline-Betrieb einfügen mit eben dieser Datenbank. Nachher werden wir nochmals im Detail schauen, wie man große Files im Hintergrund lädt. Wir haben vorher eine kurze Demo gesehen vom Consumer-Sicht. Jetzt werden wir das von Entwickler-Sicht anschauen und schauen, wie man eben diese große File runterladen kann und dann lokal speichern für den Gebrauch. Und dann werden wir mit Lifestyles spielen. Lifestyles ist sehr aufregend. Es ist, also vorher haben wir das schon kurz gesehen, aber eben es gibt da viele von diesen Tiles, die zum Teil sehr wenig Informationen bekommen, zum Beispiel Facebook, da ich habe 16 neue Aktivitäten, was immer das ist, es können Messages sein oder Events oder einfach Leute haben auf meinem Wand geschrieben. Es gibt auch andere, die sind viel mehr detailliert. Zum Beispiel da hat man eine Wetterapplikation, die zeigt da, was das Wetter heute in Stefa oder in Herliberg ist oder wo auch immer. Da ist das Stefa in dem Fall. Da habe ich eine andere hier, das zeigt mir, was heute, also ganz wichtige Information, kritische Information, was heute für TV-Serie auf Fernseh kommen, welche Episode, und für mich ist das sehr wichtig, das heißt, heute muss ich da runterladen. Nein, sorry, ja, das ist legal in der Schweiz, gell? Also immerhin, finden. Ich habe auch andere, die sind da nicht, aber wenn ich zum Beispiel reise, es gibt auch eine Reiseapplikation, die verbindet sich mit TripIt. TripIt ist ein Service, wo ich meine Reise eingeben kann, und dann habe ich da sofort visuell die Repräsentation, ist mein nächster Flug on time oder delayed, und dann muss ich etwas vielleicht machen oder je nachdem sogar cancelled, dann muss ich unbedingt etwas machen. So, diese Lifestyles, die geben wirklich Leben am Telefon, und das ist eben eine Feature, die ganz anders ist als auf sonstige Mobiltelefonsysteme, und da kann man natürlich das Beste davon machen. Gut, wenn wir über MVVM, über diese Model View, View Model Pattern reden, dann muss man fast von MVC reden. Das Ziel ist gleich, die Implementation aber anders. MVC ist die Model View Controller Pattern. Und Model View Controller ist sehr bekannt und sehr alt. Also es wurde circa 1984 erfunden. Das ist natürlich Mittelalter für Computers. Und das Ziel von dieser Pattern ist wirklich, eine schöne Trennung zu bringen in der Applikation zwischen Schichten. Man hat die Modellschicht, man hat die View-Schicht, und da hat man noch einen Controller, wo das Ganze betreibt, also wo das Ganze steuert. Okay? Model-View-Controller ist sehr populär. Es gibt heute noch sehr populäre Frameworks, zum Beispiel ASP.NET MVC auf Microsoft-Seite. Es gibt auch Ruby on Rails. Ruby on Rails ist sehr populär für Webseiten und so, Web-Frameworks. Es ist auch ein MVC-basierte Framework. Es hat viele Vorteile, es hat auch einige Nachteile. Ein von den Nachteilen ist, dass die View ziemlich aktiv ist. Also die View macht etwas. Die View wird das Modell notifizieren, wenn etwas passiert. Zum Beispiel der Benutzer hat da etwas geklickt. Das geht eher im Controller, aber auch der User hat da Daten modifiziert, und das geht dann im Modell drinnen. Und aktive Views sind ein bisschen schwierig zu testen. Es ist schwierig, automatische Tests zu veranlagen, zu organisieren, ohne dass man einen Mensch hat, wo wirklich auf einen Knopf klickt und nachher noch verifiziert, dass die Aktion tatsächlich richtig durchgeführt wurde. Zum Beispiel ein Messagebox wurde angezeigt oder ein Titel hat sich geändert. Martin Fowler, ein bekannter Softwarearchitekt, hat viel über Patterns überlegt und dann hat er etwas anderes vorgeschlagen. Er hat gesagt, ja, man könnte da zum Beispiel auch eine Passive View Pattern machen. Und Passive View hat auch immer noch Model View Controller. Aber in dieser Pattern, die View ist total passiv, die macht nichts. Daten werden angezeigt über den Controller. Der Controller hat da viel mehr Macht als vorher, noch mehr Macht als vorher. Und der Controller muss auch beobachten und schauen, wenn der User mit der View interagiert. Ist interessant, weil die View ist ganz passiv. Da muss man nur noch den Controller testen. Es hat einen großen Nachteil. Heutzutage mit den modernen Frameworks kann man das kaum implementieren. Also die meisten UI-Frameworks sind Event-basiert. Event heißt, der Benutzer klickt auf etwas und ein Event-Handler wird in der View ausgeführt und dann kann die View etwas machen. So, das geht eben nicht so gut. Aber wenn man ein bisschen weiter überlegt, dann kann man vielleicht denken, ja, ich könnte zum Beispiel den Controller, diesen großen God-Object, ein bisschen, der macht sehr viel in der Applikation, ich könnte das ersetzen mit einer Vielfalt von kleineren Objekten, kleineren Controllers. Und das könnte man Presentation Model nennen, beziehungsweise View Model. Das Ziel vom View Model ist, eine View zu steuern. Das heißt, pro View habe ich ein View Model. Es sind so Paare. Und man kann am View Model ein bisschen wie an einem Leiter in einem Orchester denken, der Orchester spielt und es gibt einen Leiter, wo sagt, gut, jetzt musst du eine Animation spielen, weil du bist am Warten. Jetzt musst du Daten anzeigen. Okay? Und der reagiert auch, okay, ich bekomme da eine Command vom User, ein Knopf wurde gedruckt und so weiter. Die View in dieser Pattern ist ein bisschen mehr aktiv als in der Passive View Pattern. Sie notifiziert, sie meldet am View Modell, dass etwas geschehen hat, dass der User irgendwo geklickt hat. Zum Glück, in XAML-based Frameworks ist das optimal, weil in XAML haben wir diese Data Bindings. Data Bindings heißen, man kann grundsätzlich eine Interaktion definieren, ohne in der View Code schreiben zu müssen, sondern rein deklarativ in XAML. Das heißt, die View bleibt sehr dünn. In der View hat man keinen Code geschrieben, zum Beispiel um eine Command auszuführen oder um Daten anzuzeigen. Es ist alles deklarativ in XAML. Und der größte Teil vom Code ist wirklich im Presentation Model, im View Model drinnen. Okay? Gut, das ist ein bisschen ein Crashkurs über MVVM, also ganz schnell gemacht. Wir werden noch ein Walkthrough machen, ein bisschen besser sehen, wie eine echte Applikation strukturiert ist. Was das heißt, es gibt wirklich mehr Informationen da in diesen zwei Videos. Die erste Video ist ein Anfängerkurs über MVVM, Grundeinsteigen. Und nachher gibt es die zweite Deep Dive MVVM, wo wir wirklich viel tiefer ins Detail gehen. Sind zweimal eine Stunde, passt für Silverlight, WPF, Windows Phone 7 auch. Und jetzt kann man viele von diesen Konzepten auch in Metro-Applikationen für Windows 8 benutzen auch, diese XAML-C-Sharp-Applikationen. Andere Details, Beispiele, Code-Samples und alles auf meinem Blog kann man finden. Und ich will keine Werbung machen, aber in meinem Buch Silverlight 4 Unleashed gibt es auch viele Samples. Das ist mehr für Silverlight fürs Desktop, aber die meisten Sachen kann man auch gut auf dem Telefon benutzen. So, reden wir ein bisschen über MVVM Lite. Es handelt sich da um einen Open Source Framework. Ich bin der Verfasser, der Autor. Und es kostet nichts. Man muss das nicht benutzen, um eine Applikation zu bauen. Aber es macht das Leben ein bisschen einfacher. Ziel ist, dass man weniger Code schreiben muss. Es ist immer ein Vorteil, weil im Code gibt es Bugs. Wenn man weniger Code schreibt, dann schreibt man weniger Bugs. Und darum macht es Sinn, manchmal einen Framework oder einen Toolkit, wie in diesem Fall, zu benutzen. Es ist eben, wie gesagt, Open Source, das heißt, einfach runterladen, man kann das auch modifizieren, ja, wie man will, grundsätzlich. Und das Ziel ist wirklich, so wenig intrusiv wie möglich zu sein. So wenig, also Ziel ist, dass man nicht gegen diesen Framework codieren muss, man muss nicht seinen Programmierstil ändern, sondern einfach die Komponenten benutzen, wo sie Sinn machen oder eben auch nicht, je nachdem. Und das gibt es für WPF, Silverlight, Windows Phone 7 und auch jetzt Windows 8. Also man kann überall auf dieser Plattform dasselbe Programmierart, dasselbe Programmierstil benutzen, was natürlich ein Vorteil ist. Gut, schauen wir da diesen Walkthrough. Also es handelt sich um eine bestehende Applikation. Ich werde diese Applikation schnell laufen lassen, dass man sieht, was sie macht. So. Ich verbinde mich über Internet mit einem Webserver und ich lade eine Liste von Freunden. So, es ist eine Art Simulation Facebook, wenn man will. So, die Freunde werden geladen, die Bilder kommen asynchron, die sind einfach über HTTP geladen in diesem Fall. Es ist nicht super optimiert, aber es funktioniert. Ich kann die Liste sehen und dann kann ich einen Freund da auswählen und seine Details, Informationen anschauen. Ich kann auch modifizieren, zum Beispiel sein neues Geburtsdatum oder Namen ändern und so weiter. Ganz einfach, es gibt einen Refresh-Button zum neu aus dem Webservice laden. Es gibt einen Save-Button, der im Moment noch nichts macht. Diese Applikation ist eben als MVVM-Applikation programmiert. Sie hat zwei Teile, Client-Server. Auf dem Server habe ich einen einfachen JSON-formatiert File. Wo mache ich Word Wrap schon wieder? Weißt du das noch auswendig? So, bei mir habe ich ein Shortcut gemacht, aber das ist eben nicht mein PC. Advanced Word Wrap. So, jetzt. So, JSON heißt JavaScript Object Notation. Das ist ein Fileformat wie XML, sehr ähnlich zu XML, aber einfach dünner. Es übermittelt weniger Daten übers Netzwerk. Was natürlich vorteilhaft ist, wenn man für diese Daten zahlt. Mobiltelefon, ne? Man zahlt für Daten. So, JSON ist sehr populär heutzutage, um Webservices zu bauen. Es ist einfach ein Übermittlungsmittel. Es könnte auch sowohl XML sein. Aber es ist so, dass viele Services heutzutage JSON benutzen. Zum Beispiel das kommt ziemlich direkt aus Facebook. Die Facebook API benutzt JSON. Es gibt auch auf Flickr eine JSON API und so weiter und so fort. Dieses File wird über einen kleinen HTTP-Handler zur Verfügung gestellt. So ist eben wieder einmal sehr einfach, wenn eine Request auf dem HTTP-Handler geschickt wird, dann gehe ich da den File lesen und dann als Text/JSON zurückgeben. Wieder einmal, das ist eine kleine Simulation, ich habe da keine große Datenbank auf dem Server, nur diesen flachen Textfile. Gut, viel interessanter ist natürlich das Client. Und das Client ist eben diese Telefon-Applikation. Es hat ein Modell. Das Modell wird mit dem Webservice kommunizieren. Und dafür habe ich ein Friend-Object. Und dieses Friend-Object ist mein Data-Object. Es ist die Repräsentation auf meinem Telefon von diesen JSON-Daten, die wir jetzt gerade gesehen haben. Dieses Objekt hat verschiedene Properties, zum Beispiel First Name, Last Name, Date of Birth. Und man sieht, dass diese Properties aktiv sind, das heißt, sie feuern hier das Property Change Event. Es ist die Grundbedingung, sodass Data Bindings angepasst werden. Was das konkret heißt, ist, wenn in meinem Modell irgendwann diese Properties abgeändert werden, modifiziert werden, dann feuert das Event. Und die Bindings, die deklarativ mit dieser Property gebunden sind, werden automatisch angepasst. Wir haben eben, wie gesagt, First Name, Last Name, Date of Birth. Wir haben auch da Facebook ID und Picture URI. Diese Sachen in dieser Applikation, es ist so gemacht, dass sie nie enden. Picture URI, das ist ein bisschen blöd, das könnte man noch erweitern, aber für die Zukunft vielleicht. Man sieht, das ist ganz einfache Properties hier. Es gibt auch eine URI für eine Video. Das werden wir nachher noch implementieren. Und es gibt da noch einen Marker, wenn eine Video vorhanden ist, dann ist das true. Und es gibt noch ein Dirty Flag für den Objekt. Der ist auch aktiv, das heißt, auf dem UI kann ich auch etwas machen, falls ein von diesen Objekten dirty wird. Und dann kleine Utility Methods noch. Der Service selber ist über eine Interface abstrahiert. Das heißt, ich kann da eine Methode, also in diesem Fall habe ich nur eine Methode definiert, diese Methode getFriends. Und getFriends wird asynchron ausgeführt. Auf dem Windows Phone, sobald man Netzwerkzugriff macht, ist alles asynchron. Es ist nicht so kompliziert, das heißt nur, man muss daran denken, ich rufe eine Methode an, dann muss ich eine Zeit lang warten, bis mir eine Antwort gegeben wird. Und da, was ich gerne mache, ich mache mir ein Callback-Methode und diese Methode wird als Parameter übergeben. Das ist ein super Feature da in C#. Ich kann eine Action off in diesem Fall eine Liste von Freunden und Exception, falls ein Fehler passieren könnte. Action ist ein bisschen wie ein Pointer zu einer Methode. So ich sage, gut, ich habe irgendwo in meinem Code, in meinem Objekt eine Methode und ich gebe diese Methode als Objekt, als Parameter zu jemand anders. Und dann kann ich das später ausführen. Das werden wir noch im Code sehen. Wieso habe ich das abstrahiert da mit einer Interface? Ja, es gibt mir sehr viel Flexibilität und sehr viel Freiheit im Grunde genommen. Zum Beispiel, ich habe da in dieser Applikation zwei Services. Ich habe eins, wo nur für Design Time implementiert ist. Das heißt, da kann ich 20 random Objekte erzeugen und das werden wir in Expression Blend benutzen, sodass man etwas sieht. Ich komme noch dazu. Die andere Implementation ist die eigentliche Implementation, die Runtime-Implementation. Die wird sich über meinen Webservice verbinden, also auf meinem Webservice verbinden. Dann gibt es eben diese getFriends-Methode. Da gehe ich da ein Webclient anlegen. Ich lade eine String, eben diese JSON-String runter und ich speichere mir noch diesen Callback temporär in der Request selber, okay, eben asynchron. Dann läuft die Applikation weiter und dann irgendwann ist dieser JSON-File runtergeladen und dann kommt dieses Event-Handler. Ich kann den Callback, eben man sieht, das ist wie ein Objekt eigentlich, obwohl das eigentlich eine Methode ist, okay. Ich finde das wieder von der Request. Dann kann ich einen kleinen Error-Handling machen. Wenn es einen Fehler gibt, dann rufe ich Callback mit diesem Fehler. Oder sonst gehe ich mein String, das ist ein JSON-formatierten String, über diesen kleinen JSON-Serializer deserialisieren. Das heißt, ich mache mir eine Liste von Freunden. Und dann rufe ich das Callback mit der Liste von Freunden. Okay? Ziemlich mächtiges Modell. Man kann so asynchron sehr, sehr einfach programmieren. Gut, ich habe da zwei Implementationen vom Service. Ich könnte noch eine dritte haben, zum Beispiel für Teste. Okay? Ich könnte sagen, ja, ich will da Unit-Tests bauen für meine View-Models und ich will in meinen Unit-Tests nicht auf einem Webservice zugreifen müssen, das ist asynchron, in Unitest ist asynchron sehr schwierig zu handeln, sondern ich mache mir eine bekannte Implementation von diesem Service, sogenannt Mock, und das werde ich benutzen in meiner Applikation. Der Vorteil ist, die View-Models, die diesen Service benutzen, die wissen nicht, was für eine Implementation gebraucht ist, die wissen nur, was die Implementation macht, weil Sie haben da die Interface. Gut, schauen wir mal im View-Modell. Das ist eine Schicht darüber. Und da habe ich ein Objekt, ein View-Modell-Locator. So, ich will da unterzeichnen, das ist eine der möglichen Implementationen von MVVM. Es gibt verschiedene, wie für jede Pattern. Ich persönlich schaffe gerne mit einem View-Modell-Locator. Das ist ein globales Objekt und dieses Objekt ist zuständig für das Erzeugen und das Life-Management von den View-Modells. Es ist eine Implementation, die sehr gut mit Expression Blend funktioniert und Blend ist mein Lieblingsgerät, Lieblingsspielzeug. So, ich arbeite sehr viel in Blend, darum benutze ich das gern. Wir werden nachher noch sehen, wie das aussieht in Blend. Dieses View-Modell-Locator ist da in den globalen Resources gespeichert, sodass ich das überall, also ich kann von überall in meiner Applikation, in XAML oder in Code auf diesem View-Modell-Locator zugreifen. Im View-Modell-Locator benutze ich in diesem Fall wieder einmal einen Konzept, sorry dafür, es ist nicht obligatorisch, es macht das Leben ein bisschen einfacher. Ich benutze einen IOC-Container. Es ist ein bisschen wie ein Cache für Services und Objekte. Man könnte da direkt die Objekte anlegen mit New und dann verbinden zusammen, das ginge auch. Mit IOC-Container ist das ein bisschen einfacher, man muss ein bisschen weniger Code schreiben. Ich habe schon bemerkt, ich bin ein bisschen faul. So, ja, wenn ich da ein Objekt habe, wo mir erlaubt, weniger Code zu schreiben, dann benutze ich das gern. Und dieses Simple IOC hier ist ein Bestandteil von MVVM Lite, aber man könnte auch andere IOC-Container, wie zum Beispiel Unity ist ziemlich bekannt, Structure Map, Castle Windsor, es gibt verschiedene Möglichkeiten da zu arbeiten. Was ich mache hier, ich gehe mal schauen, wenn die Applikation startet, ob ich in Design Mode bin oder nicht. Und Design Mode heißt, ob ich in Blend ausgeführt werde, weil Blend führt die Applikation aus. Das ist eben eine der großen Stärken von Blend. Es ist nicht nur ein Design Tool. Ob ich in Blend ausgeführt werde und in diesem Fall sage ich, jedes Mal, dass ich in der Applikation ein iFriend Service brauche, gib mir bitte ein Design Friend Service. Oder sonst, wenn ich wirklich beim Runtime bin, dann sage ich, jedes Mal, dass du ein iFriend-Service brauchst, gib mir bitte die Runtime-Implementation, die Friend-Service. Das ist aber der einzige Ort in der Applikation, wo wir diese Unterscheidung machen. Die View-Models nachher, die bekommen einfach ein iFriend-Service und die schaffen damit. Ich registriere auch einen anderen Service, einen Navigationsservice, um Next Page, Go Back und so weiter. Dann registriere ich das Main View Modell und das Details View Modell. Es gibt eben zwei Seiten, Main Page und Details Page, und es gibt auch entsprechend zwei View Models, Main View Modell, Details View Modell. Im View Modell selber, zum Beispiel im Main View Modell, wenn ich das Konstruktor anschaue, ich sehe, dass er eben ein iFriend Service und ein iNavigation Service braucht. Das wird automatisch vom IOC-Container gemacht. Sobald das Main-View-Modell vom IOC-Container erzeugt wird, das heißt, sobald ich Get-Instance aufrufe, dann sieht er, ah, dieses Objekt braucht ein iNavigation-Service und ein iFriend-Service. Habe ich eins, wo registriert ist? Jawohl, dann nehme ich den. Okay? So, diese ganze Verkabelung wird automatisch gemacht und darum ist das ein bisschen einfacher zu handeln. Das ist auch on-demand, das heißt, diese Objekte werden nur erzeugt, wenn sie in der Applikation wirklich gebraucht sind. Okay. Gut, im Main-View-Modell hat man verschiedene Properties, die interessant sind. Es gibt da ein Observable Collection of Friends. Das ist, was wir im UI anzeigen werden. Und Observable Collection ist praktisch, weil wenn ich neue Objekte reinfüge, dann erscheinen sie automatisch auf dem UI. Es gibt auch Commands. Commands sind sehr wichtig. Das ist eine Art, das ist wie ein bisschen eine Methode, die einfach als Property gezeigt wird. Und da kann ich kann dagegen binden im XAML. Das heißt, in meinem XAML-Code, schauen wir das schnell. In meinem XAML-Code habe ich Buttons irgendwo. Da habe ich das Refresh-Button und ich sehe, ich habe da kein Click-Event. sondern ich habe eine Command und diese Command ist über ein Binding auf die Load Friends Command, eben die Command vom Main View Modell. Okay? Ich habe auch da oben zum Beispiel diese Listbox. Diese Listbox geht über einen Binding auf die Friends Collection. Wieder einmal deklarativ gemacht. Wieso funktioniert das? Es funktioniert, weil mein Main View Modell über diesen Locator Object, diese globale Resource, ist eben zur Verfügung und ich kann da über einen XAML Binding dagegen binden. Es ist als Data Context für die ganze Seite gesetzt. So hat man eine schöne lose Kopplung. Man hat XAML auf einer Seite, das sich über XAML deklarativ verbindet. Und dann hat man die View-Modelle, die wirklich die ganze Funktionalität besitzen. Alles klar soweit? Wenn es Fragen gibt, dann einfach zeigen. Ne? Es ist ein bisschen komplex, aber eben wie gesagt, die zwei Videos, die ich gezeigt habe, falls noch mehr Interesse ist, die zeigen das alles noch ein bisschen weiter im Detail. Was haben wir da für Vorteile mit dieser Implementation? Also wir haben verschiedene. Erstens, die Applikation ist sehr testbar. Ich habe in der View keinen Code, beziehungsweise das ist einfach automatisch generiert, das ist das Minimum-Code, wo ich brauche. Es ist nicht ein Muss, dass man in der View keinen Code hat. Es gibt viele Fälle, wo Code Sinn macht. Zum Beispiel, wenn man Animationen startet, wenn man, ja, ich weiß auch nicht, also verschiedene Sachen, die wirklich View-related sind, dann macht das total Sinn in der View. Aber diesen Code ist schwieriger zu testen. Wenn es View-Code ist, meistens will man das nicht mit Unit-Tests testen, sowieso. So in diesem Fall kein Problem. Wenn es aber eben, ich rufe den Webservice und ich will verifizieren, dass meine Objekte nachher richtig gesetzt werden und richtig gespeichert werden, das will man testen. So, das will man eben nicht in der View machen. Das ist der erste Vorteil. Zweiter Vorteil ist die Erweiterbarkeit der Applikation. Wie wir gesehen haben, das ist alles schön abstrahiert. Das heißt, wenn ich irgendeinmal entscheide, ich will nicht mehr mit JSON arbeiten, sondern mit XML, beziehungsweise sogar mit WCF, mit der Windows Communication Foundation, dann kann ich das machen, ohne meine Applikation groß überarbeiten zu müssen. Ich muss nur die Services ändern, der Rest ist abstrahiert. Und dann gibt es noch einen Vorteil, und zwar, das ist Expression Blend. Das ist meine Applikation in Blend, und ich sehe, ich habe vorher gezeigt, ich habe ein Design Friend Service, und was das macht, das erzeugt für mich Freunde, ohne dass ich mich auf dem Webservice verbinden muss, was in Blend sowieso nicht funktionieren würde. Okay, Blend würde da einen schönen Fehler machen. Besten Fall hat man nachher eine leere Seite. Schlimmsten Fall hat man sogar eine böse Exception und man kann da gar nicht schaffen. Wieso ist das ein Vorteil, das in Blend zu haben? Ja, ich kann eben visuell arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich meine Listbox selektiere und ich gehe da die Templates editieren. Jetzt habe ich Zugriff auf einen Template für einen Freund, aber ich bin total im Kontext von meiner Applikation. Und ich kann schauen, wie das aussieht, wenn ich das Bild kleiner mache, zum Beispiel. Oder ich kann sagen, ja, ich kann da ein bisschen spielen mit Farben. Und sagen, ja, wie wäre das, wenn dieser String da dunkler wäre, oder rot, oder blau, oder purple, wie auch immer. Ich kann das ganze Layout bauen, aber ich kann das eben visuell machen. Ich kann direkt schauen, wie das aussieht, ohne die Applikation laufen zu lassen. Es ist ein Vorteil, weil Applikationen laufen lassen kostet Zeit. Vielleicht muss ich mich einloggen, vielleicht muss ich eine tiefe Navigation machen, bis auf eine gewisse Seite. Das kostet jedes Mal Zeit. Dann gehe ich mal das XAML ändern, dann will ich verifizieren, dass ich das richtig gemacht habe, dann muss ich wieder mal das Ganze machen. Hier auf Blend kann ich da arbeiten. Die Detail-Seite, die ist auch voll designbar, ich sehe, ja, ich könnte sagen, aha, ja gut, diese Image da, die gefällt mir nicht so gut, nehmen wir sie draußen und ich gehe das eher so und dann links und machen wir, ups, eben nicht, so und dann noch ein bisschen Margin drauf. So und dann habe ich das Look and Feel von meiner Applikation geändert. Das könnte ich sonst nicht machen ohne Design Time Data. Ich könnte das Bild schon umplatzieren, aber ich würde nicht sofort sehen, wie das aussieht. Okay? Gut, das ist eben, wie gesagt, eine kleine Einführung zu MVVM. Schauen wir mal ein bisschen, wie wir da in SAML eine neue Feature einfügen können. Zum Beispiel, ich möchte markieren, wenn ein Objekt dirty wird. Das heißt, wenn dieses Objekt eine Änderung hat, die noch nicht gespeichert wurde, dann möchte ich da visuell etwas haben. Und das kann ich machen, weil dieses dirty Flag im Freund wird eben konsistent gesetzt, zum Beispiel hier. Und es gibt auch ein Property Change Event für das. Das heißt, in Blend kann ich sagen, gut, gehen wir mal hier einen kleinen Marker programmieren. So, ich mache einfach so einen Kreuz. Ups, machen wir da das Rot. Machen wir keine Stroke, sorry. Da, ich kopiere und, wie sagt man das, klebe. Ja. Und dann kann ich dieses Objekt da um 90 Grad drehen, so. Ich nehme die beiden Rectangles, ich mache da Combine, Unite. Jetzt habe ich nur noch ein Objekt und dann kann ich das da drehen und so habe ich da einen kleinen roten Kreuz gemacht. Das kann ich da umbenennen, da Dirty Mark, so. Und jetzt will ich sagen, dieser Dirty Mark soll angezeigt werden, wenn das Objekt dirty ist und versteckt werden, wenn das Objekt clean ist. Das kann ich eben machen, ohne Code zu schreiben, mit Behaviors. Behaviors sind ein kleines Teil von gekapseltem Code, das nachher in einer DLL platziert wird und zur Verfügung gesetzt wird für verschiedene Applikationen. In diesem Fall gehe ich da einen sogenannten Change Property Action nehmen. Und ich brauche zwei, ich brauche eins für das Anzeigen, das andere für das Verstecken. Und dann werde ich sagen, ich will ein Data Trigger nehmen. Das heißt, ich will, dass diese Change Property Action getriggert wird, gefeuert wird, wenn eine gewisse Property einen gewissen Wert hat. Dann kann ich einen Binding machen und da meine Applikation MVVM unterstützt, dann sehe ich, dass das Data-Kontext von diesem Element hier ist ein Freund. Und Freunde haben Properties und das findet Blend heraus. Ich habe zum Beispiel da die isDirty-Property. Dann kann ich sagen, wenn diese Property true ist, dann will ich, dass die Visibility-Property von meinem Kreuz auf Visible gesetzt wird. Und dann im zweiten Change Property Action, ich wiederhole da, ich gehe da das Binding machen, is dirty, und dann kann ich sagen, wenn das false ist, dann will ich, dass diese Visibility Property auf collapsed gesetzt wird. Gut, um das zu testen, dann machen wir schnell eine kleine Änderung in meinem Main View Modell. Ich habe dieses Save Button. Im Moment macht es nichts. Ich werde einfach eine Speicheraktion simulieren im Moment. Später werden wir die eigentliche Aktion implementieren. Diese Save Command, die wird einfach auf alle Freunde das Dirty Flag zurücksetzen. So kann ich das testen. Im Moment habe ich noch keine Persistenz. Das heißt, ich muss refresh. Ja, ich muss ändern. Ich muss noch rufen, ne? Sonst wenn ich das vergesse. So, jetzt habe ich alle Freunde. Die Freunde wurden neu geladen, das heißt, sie sind alle dirty. Die sind alle noch nicht gespeichert. Ich simuliere das Speichern. Funktioniert. Ich gehe da einen Freund anzeigen. Ich kann da die Namen ändern. Komme ich zurück. Der ist dirty. Jawohl. Save. Okay? Funktioniert. Gut, jetzt wollen wir eben das Speichern für Offline-Betrieb. In der Schweiz, wir haben ein kleines Gebiet, sobald wir in Frankreich, Deutschland, Italien irgendwo sind, dann muss man sehr viel zahlen. Und wir wollen natürlich offline arbeiten. Also ich weiß nicht für euch, aber mein Roaming ist automatisch disabled auf meinem Telefon. So, wie kann man das machen? Schauen wir ein bisschen die Basis für das. Und eben Mongo unterstützt jetzt SQL CE direkt auf dem Gerät. Es handelt sich um ein SDF-File, ein Datenbank-File, das im Isolated Storage gespeichert wird. Das heißt, die Datenbank ist proprietär für diese gegebene Applikation. Isolated Storage ist ein Filesystem, der ist aber geschützt. Okay, andere Applikationen können nicht darauf zugreifen. Es braucht keine zusätzliche DLL. Das ist eine Funktionalität, die im Core Mongo eingebaut ist. Das heißt, auf dem Zieltelefon, man muss keine zusätzliche DLL weitergeben. Es benutzt ein Object Relationship Mapper, das heißt, die Tabellen in der Datenbank werden in Objekte umgewandelt. Und das ist LinQ to SQL. LinQ, das ist die Language Integrated Query. Das ist etwas, das in C-Sharp eingefügt wurde. Und das erlaubt grundsätzlich Queries zu machen, where, select, filter, order by, ohne eben SQL schreiben zu müssen, sondern das ist direkt managed, man kann IntelliSense haben, man wird ein kleines Beispiel sehen nachher, man kann debuggen, also ich kann Breakpoint setzen und schauen, wenn die Query ausgeführt wird. Sehr, sehr komfortabel. Es ist optimiert für eine Code-First-Approach. Was das heißt, ist, dass diese mobile Applikation, was oft passiert, ist, dass man die Applikation lädt, sie ist leer, man lädt das Initialsatz, der Initialsatz von Daten über Web-Services und dann speichert man das in der Datenbank. Das heißt, die Tabellen, das werden wir eben nachher sehen, werden automatisch generiert. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die Datenbank im Vordergrund oder im Voraus vorzubereiten. Das ist natürlich optimal für Daten, die nicht oft ändern. Zum Beispiel Postleitzahl, ja, und so weiter und so fort. Also Telefon, Leitzahl und so weiter. Das kann man machen. In dem Fall kann man das SDF-File auf dem PC vorbereiten, mit SQL und so weiter. Man kann sogar die Entity Classes, das heißt diese Data Object, in dem Fall ist das mein Friend Object, generieren lassen mit diesem SQL Metal Tool. Man kann das SDF-File, das man erzeugt hat, in der SAP-File, in der Phone Application einbetten und das in der Marketplace hochladen. Wenn man das im SAP-File lässt, dann hat man Read-Only Zugriff auf dem. Aber was noch besser ist, das erste Mal, dass die Applikation läuft, dann kann man dieses SDF-File nehmen und umkopieren im Isolated Storage und dann hat man Vollzugriff. Okay? So, Möglichkeit, Daten im Voraus vorzubereiten, ideal für Daten, die nicht oft ändern, oder eben Code First, Daten laden vom Webservice und dann einfach speichern in der Datenbank. Da gibt es noch mehr Informationen über diese Sache. Die Folien bekommt ihr alle nachher so. Da habt ihr auch Zugriff. Gut, schauen wir mal den Beispiel. Was wir hier machen werden, ist zuerst eine kleine Brücke zwischen die Datenbank und die Klassen einbauen. Und das heißt Data Context. Die Name ist ein bisschen blöd, weil Data Context in XAML hat eine andere Bedeutung. Das ist das Data-Kontext von der Seite. Hier, das ist ein Datenbank-Data-Kontext. Keine Konfusion oder leider zu viele Konfusion, aber wir wissen alle, dass Microsoft mit Namen nicht so gut ist. Gut. ich brauche eine Referenz dazu, die System.data.link. Wieder einmal, das ist eine Core-DLL, sie wird nicht eingefügt in der SAP-File, sie macht ihre Applikation nicht größer, aber ich brauche einfach die Referenz dafür. Und dann kann ich eine neue Klasse einfügen und ich nenne diese Klasse FriendDataContext und ich leite von DataContext ab. Diese Klasse ist sehr einfach. Es etabliert einfach erstens die Connection String Und dafür benutze ich eine spezielle URI, speziellen URI-Format. Das ist auch neu in Mongo. Ich kann einen File spezifizieren, das sich im Isolated Storage befindet, mit isostore:// Okay? Es geht, man kann auch auf Sachen, die im SAP-File sind, es gibt auch einen Format, ich glaube, das ist updata:// isostore, das ist ziemlich praktisch. Dann habe ich meinen Konstruktor und dann mache ich eine Table of Friend. Und das ist genau, wo dieses Mapping gemacht wird zwischen meinen Tabellen in der Datenbank und meinen Klassen, meine Friend-Klasse. Diese Friend-Klasse, die muss ein bisschen erweitert werden. Das heißt, ich muss spezifizieren, wo die Spalten sind. Und das mache ich mit Attribut. So, ich kann da sagen, diese Friend-Klasse ist eine Table. Sie hat eine Friend-ID und das wird die Primary-Column sein. Und diese Primary-Column, ich sage, die muss generiert sein von der Datenbank. Ich will mich darum nicht kümmern, das ist nur eine ID. Nachher habe ich meine Properties, zum Beispiel First-Name, das wird sicher eine Column sein. Dann habe ich Last-Name. Dann habe ich Date-of-Birth. Dann habe ich diese Properties, die nicht ändern, aber ich will sie trotzdem speichern, Facebook. Und dann die Picture URI. Mit URI habe ich ein kleines Problem. URI lassen sich nicht so einfach in der Datenbank speichern. Darum habe ich einen String Wrapper implementiert für das. So. Die Last Video URI, das will ich auch speichern. Has Last Video wird automatisch generiert oder kalkuliert. Das will ich natürlich nicht speichern und das Dirty Flag natürlich auch nicht. Ich mache noch einen kleinen, ich füge noch eine, ups, nicht das, sondern das, einen Attribut da, das Version-Attribut, das ist ein Binary. Und da der Vorteil ist, das macht die Synchronisation zwischen Klassen und Datenbank schneller, wenn man Submit und so weiter macht. Das beschleunigt das Ganze, darum ist das vorteilhaft, wenn man das noch hat. Gut, meine Datenbank ist vorbereitet, jetzt muss ich sie erzeugen, und zwar nur einmal. Dafür gehen wir in der Applikation, und wenn die Applikation startet, dann gehe ich mal schauen, ob diese Applikation existiert mit der Connection String. Wenn sie noch nicht existiert, dann mache ich Create Database. Das passiert eben nur einmal, das erste Mal, dass die Applikation auf dem Gerät läuft. Nachher gehe ich da im Main View Modell und ich brauche dort auch diesen Data Context Class, weil dort werde ich lesen, ich werde auch Submit Changes machen und so weiter. Im Konstruktor von meinem Main View Modell kann ich die Datenbank erzeugen. Und da mache ich einen kleinen Test, bin ich in Expression Blend oder nicht. Blend hat zum Teil Probleme mit der Datenbank. Es kann sein, dass es plötzlich abstürzt wegen dem. Und die Datenbank brauche ich in Design Time sowieso nicht, weil die Daten werden automatisch von meinem Design Service generiert. Okay? So in dem Fall brauche ich das nicht. Darum gehe ich diese Datenbank da nur erzeugen, wenn ich nicht im Design Mode bin. Nachher gehe ich mal schauen, ob ich schon Freunde habe. Und dafür gehe ich da auf DB, das ist mein Data Context, .friends, das ist diese Tabelle, zugreifen. Und das gibt mir ein IEnumerable zurück. Das ist eine Liste. Das heißt, ich kann nachher Link-Queue benutzen und da sind wir eben im Link-Queue-to-SQL-Bereich. Ich könnte da sagen, zum Beispiel, gib mir die Freunde.where, f, das ist ein Freund, ups, okay, f. Dot, und dann sehe ich habe IntelliSense, f.firstname.startwith a. Und dann habe ich nur noch die Freunde, die mit A, wo die First Name mit A anfängt. Okay? Und dann habe ich noch Sachen wie zum Beispiel Order By, um zu sortieren. Das heißt, das ist ziemlich komfortabel. Ich kann da SQL schreiben, ohne SQL schreiben zu müssen. Was natürlich angenehm ist. Und das kann ich auch debuggen. Ich könnte hier einen Breakpoint setzen, übrigens. Sehen Sie, da habe ich einen Breakpoint gesetzt. Da, das heißt, jedes Mal, dass diese Filtermethode oder in dem Fall diese Order-Methode ausgeführt wird, dann habe ich einen Breakpoint und dann kann ich debuggen und schauen, was das heißt. Nachher habe ich meine Freunde gekriegt von der Datenbank und die füge ich in meiner Observable Collection zu. Ich schaffe lieber da mit Observable Collection im View-Modell. Eben, wie gesagt, ich kann Freunde einfügen, Freunde löschen, dann wird das UI automatisch updated. Gut, was ich auch machen muss, wenn ich neue Freunde bekomme, also ihr habt gesehen, ich gehe da den Service aufrufen und ich gebe eine Callback-Methode für den Callback, für das asynchrone Callback. Das ist eine Methode, getFriendsCompleted, aber ich benutze das, wie wenn es ein Parameter wäre. Das ist eben diese Action, anders gesagt, das ist ein Delegate. Okay? Da habe ich die Methode, die wirklich aufgerufen wird. Und da in dieser Methode kann ich schauen, ob ich einen Fehler habe, ja, nein. Oder sonst gehe ich da die Freunde vom Result, das ist die Liste von Freunden, wo vom Webservice zurückkommen, dieses Mal nicht von der Datenbank, sondern vom Webservice. Und dann kann ich schauen, habe ich schon einen bestehenden Freund in meiner Applikation. Und das suche ich mit einem Where, wieder einmal LinkQ, aber dieses Mal nicht zu SQL, sondern LinkQ auf meinem Webservice. Okay? Ich suche anhand der Facebook-ID und wenn ja, dann gehe ich da updaten. Das heißt, ich gehe einfach durch die Properties durch und ich kopiere, was vom Webservice zurückgekommen ist, lokal. Sonst, wenn dieses Objekt nicht, wenn diesen Freund nicht schon existiert, dann mache ich da Insert, dann markiere ich diesen Freund als Dirty. Da muss ich noch in der Datenbank einfügen. Und das mache ich hier. Eben, diesen Freund ist noch nicht in der Datenbank. Das mache ich nur, wenn ich nicht in Design Mode bin. Wieder wie vorher, Blend ist zufriedener, wenn es so ist. Und dann mache ich da Insert und Submit. Das heißt, ich habe noch nicht das eigentliche Insert gemacht, sondern es ist parat. Dann kann ich ein Batch Insert machen in der DB. Ich muss natürlich noch speichern. Und das Speichern, dafür habe ich diese Save Command. Das war meine Dummy-Implementation, die lösche ich jetzt. Und dieses Mal gehe ich wirklich in meine Datenbank. Ich suche alle Freunde, die dirty sind. Das sind meine Dirties. Und dann gehe ich sie, also ich mache Submit-Change. Diese Batch-Operation wird an der Datenbank geschickt. Und dann gehe ich diese Freunde als clean markieren. So, jetzt können wir ausführen. Meine Liste ist leer, das ist der Neustart mit der Datenbank. Ich mache jetzt Refresh. Liste wird geladen. Freunde sind dirty. Ich mache Speichern. Ich gehe draußen. Ich starte diese Applikation neu. Das ist wirklich ein Neustart. Man sieht da den Splash Screen. Freunde sind schon da. Easy Persistence. Okay? Jetzt kann ich auch schauen, was passiert, wenn ich da neue Freunde lade. Gehen wir mal diesen Data-File anpassen. Das ist meine super fortgeschrittene Datenbank da, wo auf dem Webserver platziert ist normalerweise. Ich füge zwei neue Freunde in diesem File. So, das ist Alice und Leticia. Das sind per Zufall auch meine Töchter. Ich muss das natürlich hochladen. Ja, ja. Genau, die müssen da etwas machen. Machen wir schnell einen kleinen Refresh. Das ist hier mein Webserver. Ich bin über FTP verbunden. Und jetzt kann ich da mein File hochkopieren. Yes to all. So. Hallo. Ja. Manchmal, wenn man das Fenster bewegt, das geht schneller. Aber nein. Gut, wieso hast du ein Problem? Machen wir das neu.
Ja, irgendwas hat er falsch gemacht. Da versuchen wir nochmals.
So, jetzt hat das geklappt. Jetzt habe ich meinen neuen File kopiert, meine zwei neue Freunde. Ich mache da auf der Applikation einfach Refresh. Und da wäre noch schön, wenn ich eine kleine Animation hätte. Das könnte man alles einbauen in den zwei Videos, wo ich gezeigt habe vorher. Sie haben gezeigt, wie man so kleine Visi-Applikationen machen kann. Meine neuen Freunde werden geladen. Ich mache Save, die sind jetzt gespeichert. Wieder einmal, ich kann rausgehen. Ich kann da die Applikation neu starten und die Freunde sind wieder da. Da habe ich per First Name sortiert, darum ist Alice ganz vorne. Letizia ist ein bisschen unten, weil es wurde einfach umsortiert. Und das Bild wird irgendwann kommen wahrscheinlich, aber in dem Fall ist er nicht so zufrieden. Gut. Gut, so hat man gesehen, wie man einfach Persistenz einfügen kann. Jetzt möchte ich über etwas anderes reden, und zwar Background Transfer. Und wir werden da eine Video runterladen. Und wir haben da ein bisschen Internetproblemen. Und darum bin ich mutig. Wir werden schauen, einfach Finger kreuzen, dass es funktioniert. Immerhin, Background Transfer, es heißt, das ist ein Multitasking. Vorher hat man schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist optimiert für Batterie. Das heißt, die Applikation selber läuft nicht, sondern es sind Tasks, die gestartet werden. Es gibt verschiedene Sachen, Alarms und Reminders zum Beispiel. Einfach sagen, ja, in 2 Stunden will ich da ein Reminder sehen, das bekannte Message Box, und dann kann ich entweder Snooze sagen oder geh mal in der Applikation. Das war ein bisschen interessanter, Periodic Tasks, und dann kann man eben sagen, ja, mach etwas jede halbe Stunde zum Beispiel. Background Audio kann man auch machen, zum Beispiel, wenn man ein Music Streaming implementiert hat und dann will man das MP3 abspielen, obwohl die Applikation nicht im Vordergrund ist. Ist auch interessant. Und was uns jetzt interessiert, Background Transfer für große Files. Kleine Warnung, das hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Man muss, wenn man diese Files runterlädt, man muss eine Location angeben, wo es auf dem Gerät gespeichert wird, und das muss innerhalb shared/transfer sein. Das heißt, die Location muss isolated storage/shared/transfer/irgendwas. Wenn man das nicht macht, dann bekommt man eine Exception, die leider nicht viel Information liefert. So, kleine Warnung da, wenn man das macht, das muss so sein. Nachher kann man das natürlich verschieben. Das ist kein Problem. Aber man muss zuerst warten, bis es completed ist. Es gibt einige Restrictions für das. Das sind die neueste, die ich gefunden habe. Es ist ein bisschen anders, als was Sascha gesagt hat, aber ich glaube, das ist eigentlich aktuell. Also erstens Get Post Only. So, man kann nicht zum Beispiel ein Update oder ein Delete machen über HTTP, nur Get und Post. Das Maximum Upload, das ich gefunden habe, ist 5 Megabyte. Und dann gibt es nachher für das Download Unterschiede, ob man nur über das Telefonnetzwerk runterlädt oder Wi-Fi, beziehungsweise ob man nur mit Batterie runterlädt oder ob man Power hat. So, wenn man nur über Netzwerk und Batterie geht, das ist 20 Mega Maximum. Wenn man über Wi-Fi geht, aber Batterie 100 Mega, und wenn man eben über Wi-Fi geht und noch eingesteckt ist, dann würde ich sagen, keine Einschränkungen, aber ich bin nicht 100% sicher. Maximum 5 Queued Requests pro Applikation. Das heißt, wenn man so Sachen macht, es werden nur pro Gerät 2 konkurrente Transfers erlaubt. Und dann gibt es eine Queue. Jede Applikation kann nur 5 Requests enqueuen auf einen gegebenen Zeitpunkt. Okay? Und dann pro Gerät Maximum 500. Was wahrscheinlich reicht, aber in 3 Jahren werden wir sagen, ja, mein Gott, was haben wir daran gedacht? Wir haben gedacht, es reicht. Damals haben wir auch nur so 200 Kilobyte RAM gehabt und wir waren alle zufrieden. Machen wir die Demo. Was ich machen will, da ist zuerst in meinem File, in meine Super Datenbank, da gehe ich noch eine Video URI einfügen, und zwar für Alis. Dieses Video ist ein WMV-File, das ist irgendwo auf meinem Webserver platziert. Und dann möchte ich noch einen kleinen Marker zeigen, wenn ein Video vorhanden ist. Und zwar, vorher habe ich diese Dirty Mark gezeigt, diesen roten X. Ich mache eigentlich genau dasselbe, aber dieses Mal mache ich das nicht in Blend, sondern ich habe das XAML im Voraus vorbereitet und ich gehe da einfach platzieren. Es ist genau gleich wie vorher, ich habe diese Border, ich habe diese Change Property Actions, die gehen da anzeigen und verstecken, anhand von dieser HasLastVideoProperty auf meinem View-Modell. Und dann habe ich mein Image da im kleinen Movie-Zeiger. Gut, dann muss ich etwas machen, um diese Video runterzuladen. Und dafür gehe ich da in der Details-Page. Und da habe ich verschiedene Informationen über den User und jetzt füge ich einen neuen Knopf. Diesen Knopf wird eine Command ausführen. Diese Command befindet sich auf dem Details View Modell. Okay? Es ist GetLast Video Command. Und diesen Knopf wird auch angezeigt bzw. versteckt, je nachdem, ob eine Video vorhanden ist oder nicht. Sogar der Text, diesen Knopf, ist automatisch generiert. Wieso brauche ich das? Weil ich möchte da eine Prozentzahl noch zeigen, wenn ich runterlade, wie viel Prozent der Video runtergeladen sind. Dann gehe ich im View-Modell arbeiten, dieses Mal im Details-View-Modell. Und da gehe ich zuerst die Visibility von diesem Knopf berechnen. Es ist ziemlich einfach. Ich schaue mal, ob den Selecting-Freund existiert und wenn ja, ob es eine Last-Video-URI hat oder nicht. Das muss ich auch dynamisch anpassen, sodass meine Bindings reagieren. Und dafür, jedes Mal das Selected-Friend ändert, dann gehe ich auch Raise-Property-Change machen für diese Property-Get-Last-Video-Visibility. Okay? So ist mein UI automatisch angepasst. Gut, ich habe gesagt, ich möchte, dass der Text vom Button auch automatisch angepasst wird, dynamisch. Und da sehe ich, ich werde immer Get-Last-Video zeigen und dann etwas. Und das etwas wird die Prozentzahl sein, wenn ich am Runterladen bin. Okay? Jedes Mal, dass ich diese LoadText-Property anpasse im View-Modell, dann wird das über Binding automatisch angepasst im UI. Hier sieht man einen Beispiel von dieser schönen Trennung. Ich als Entwickler kümmere mich nur darum, dass diesen Text den Property-Change-Event feuert. Ich weiß aber gar nicht, wo der Designer das platzieren wird. In dem Fall, es wird in dem Inhalt von einem Button platziert, aber es könnte auch ein Menü sein oder irgendwas anderes. Okay? Gut, dann muss ich eine Command haben für diesen Button und das ist die GetLastVideoCommand. Die ist eben im Button gebunden. Hier. Und diese Command wird eine Methode mit der Name GetLastVideo ausführen. Die muss ich noch implementieren. So. GetLastVideo definiert, also zuerst habe ich da eine Örtlichkeit definiert für das. shared/transfer/mango-demo. Dann schaue ich mal, ob ich überhaupt runterladen kann. Wenn ja, dann gehe ich mal im ISO Store, im Isolated Storage schauen, ob das Zielfolder schon existiert. Wenn nein, dann muss ich das erzeugen, sonst kriege ich eine böse Exception. Und ich erzeuge auch gleichzeitig einen Folder, falls nötig, das diesem Facebook-ID entspricht, weil nachher, wenn die Video runtergeladen wurde, dann werde ich das verschieben, sodass ich dieselbe Videoname haben kann für diesen Freund und einen anderen Freund. Gut, nachher muss ich die Background Transfer Request erzeugen. So. Was ich da mache, ich hole mir das Filename, das ist das Video-Filename, und ich sage, wo es nachher gespeichert werden muss. Und dann mache ich die eigentliche Background Request Transfer mit den zwei Videos. Woher kommt die Video auf dem Internet und wo muss sie nachher gespeichert werden, einmal, dass das Transfer fertig ist. Wo muss sie gespeichert werden während dem Transfer, sorry. Ich muss noch ein bisschen Setup machen, und zwar ganz einfach einen Status-Change-Event implementieren, das mache ich noch nachher, einen Progress-Change-Event-Handler implementieren, das mache ich auch nachher, und dann gibt es diese Preferences, und dann kann ich sagen, was erlaubt ist. Zum Beispiel, ja, ich erlaube, dass es auf Batterie läuft. Das erste wäre Batterie, okay, aber nur Wi-Fi. Das zweite wäre, okay, Cellular ist okay, Netz, über Telefon-Data-Transfer ist fine, Battery ist auch okay. Nachher muss ich diese Request im Service einfügen. Also ich habe vorher erwähnt, es ist eine Queue. Es können verschiedene Requests da drinnen sein. So, ich füge das in der Queue inne, hier. Und falls meine Request in der Queue so hoch ist, dass ich starten darf, dann startet sie automatisch. Gut, ich brauche noch diese Event Handlers, und zwar, ich benutze da ein Property Change, ein Progress Change Event, und da werde ich eben meinen Load Text anpassen. Ich werde Get Last Video und dann Klammer und dann X% anzeigen. Das ist da die Berechnung von X für das X% Byte Received durch Total Bytes to Receive. Ich habe auch ein Status Changed Event Handler für diese Sache da. Und da habe ich verschiedene Stati, die ich eventuell am User zeigen kann. Zum Beispiel, er ist am Übermitteln, am Daten bekommen. Er ist paused. Ich kann über den Background Service eine Request wiederfinden und dann pausen oder ganz stoppen, wenn ich will. Oder es gibt eben Waiting, Waiting for External Power. Da könnte ich zum Beispiel eine kleine Messagebox am User zeigen und sagen, hey, ich möchte runterladen, aber ich darf es nicht, weil das File ist zu groß, was auch immer, bitte einstecken. Oder es gibt Waiting for External Power due to Battery Saver Mode, das ist eine coole da. Was passiert ist, dass der User darf sagen, wenn die Batterie zu leer ist, dann stopp mit jede Netzwerkoperation. Und dann können wir da zum Beispiel eine Meldung zeigen und sagen, hey, ich möchte gerne runterladen, aber die Batterie ist so fast leer, bitte reinstecken und dann, erst dann kann ich starten. So, in dem Fall gehe ich einfach auf Completed warten und ich mache da ein bisschen Error Handling zuerst. Ich schaue, ob es einen Fehler gegeben hat. Wenn nein, dann kann ich den File verschieben. Um den File zu verschieben, dann gehe ich schauen im Isolated Storage. Also der ist zuerst in shared/transfer/mango-demo. Ich gehe mal schauen am Ziel, im Zielordner, das ist diese Facebook-ID, ob diesen File schon existiert. Wenn ja, lösche ich den. Wenn alles okay ist, dann mache ich ein Move-File. Play-Video-Visibility, wir kommen noch dazu später. Was ich auch nicht vergessen muss zu machen, das ist die Request aus der Queue zu löschen, weil ich bin jetzt so weit. Und zwar, das muss ich machen hier, ich muss es auch machen da, ups, wenn die Video einen Fehler hatte. Wieso muss ich das löschen? Weil, ja, sonst bleibt sie in der Queue und irgendwann mal habe ich keinen Platz mehr. Okay? So, nicht vergessen, das wieder zu löschen. Gut, jetzt können wir das testen. Jetzt muss man eben Finger kreuzen, dass das Netzwerk richtig funktioniert. Ich habe die Video im File reingefügt, aber ich habe, glaube ich, diesen File nicht hochgeladen. So machen wir das noch schnell. Schnell ist relativ, natürlich, wie alle, die Einstein studiert haben, wissen. Ja. Es ist immer die Gefahr, wenn man so Web-Operationen macht. Es bringt ein bisschen Gewürz zu der Präsentation, weil ja, das sind wirklich Daten, die sind online, die sind auf dem Web, aber es gibt natürlich das Risiko.
So, werden wir das sehen oder nicht?
8
Terabyte,
das ist
nicht alles. Ja, schon. So, aha, jetzt. Das ist natürlich eine riesen Datenbank da. Ja, komm jetzt, hey. Vielleicht nehme ich mich schützen, nein. Ah, nein, jetzt ist mein Fenster weg, ja. Nein, Operation Timelapse. Gut, dann machen wir die magische Operation da, Enter drücken. So, und dann wieder. Erfahrung zeigt, es hat vorher besser funktioniert. Wir nehmen nachher noch 50 Kappen pro Person, um Sascha eine bessere Verbindung zu, eine bessere Leitung zu zahlen, da. Ja, es geht wirklich nicht gut oder nicht gut. Ja, vielleicht. WinFTP, hast du gesagt? SCP. So. So. Nein, da bin ich auf dem Host. Ja, ja, okay. So, SFTP, ja?
Ja, ich würde auch SFTP machen.
Ah, FTP, sorry, ja, gut. Zu schnell geklickt. Machen wir Multitasking, in der Zwischenzeit versuche ich wieder da. Ja, schau mal. Yay, super, gut. Dann und tschüss. Ha, das ist da immer ein gutes Gefühl, wenn man da sagt, abbrechen. Okay, jetzt habe ich mein File parat. Wo ist meine Applikation? Da. So, und jetzt mache ich Refresh und normalerweise, wenn alles gut geht, sieht man, okay, Ali ist die Erste, da hat diese kleine Video-Icon und ist als Dirty markiert. Mein Gott, meine Tochter ist Dirty. Dann kann ich speichern und dann kann ich mal schauen und ich sehe, ich habe einen Knopf Get Last Video, der ist eben visible. Starten wir mal das Transfer und jetzt werden wir sehen, dass diese Prozentzahl angezeigt wird. So, es fängt an. Ich kann, wie vorher schon gezeigt, etwas anderes machen, zum Beispiel E-Mails lesen oder, ja, ich weiß auch nicht, Video anschauen, Office und so weiter. Dann kann ich da irgendwann zurückkommen. Das ist da die Queue von den Applikationen, die immer noch am Laufen sind. So, und jetzt bin ich schon auf 21% inzwischen. So. Ich könnte da weiterarbeiten und warten, dass die Video runtergeladen wird. Eine kleine Einschränkung, die ich gesehen habe, es gibt leider keine Möglichkeit, wenn die Applikation im Hintergrund ist, eine Toast Notification zu zeigen, um zu sagen, hey, der File wurde runtergeladen. Das gibt es leider nicht. Was man machen könnte in diesem Fall ist, eine kleine Background Task machen, die einfach leider nur jede halbe Stunde verifizieren kann. Ja, es ist ein bisschen eine Einschränkung, so das muss man noch wissen. Es ist am Runterladen, in der Zwischenzeit mache ich weiter, und zwar mit den Live-Tiles. Das ist die letzte Demo da. Live-Tiles sind eben, wie schon erklärt, ziemlich interessant, die eben da leben in der Applikation und in Mongo hat man viel mehr Zugriff auf diese Live-Tiles aus der Applikation. Vorher in Nodo, also im vorherigen von Mongo, hat man nur über Push-Notifications gehen können. Das ist sonst nicht gegangen. Push-Notification heißen, man muss da an einem Webserver etwas sagen, der Webserver schickt eine Notification am Telefon und das ist nicht so praktisch. Jetzt in Mongo hat man die Möglichkeit dazu, eben programmatisch Live-Files zu erzeugen. Ah, ich wollte zuerst noch etwas zeigen, und zwar wie man die Video abspielt. Machen wir das zuerst. So, wie man die Video abspielt, ist
auch ziemlich einfach. Ich gehe da zuerst auf der Details Page und da füge ich wieder einmal einen neuen Knopf. So. Ups, nicht der, sondern der. So. Diesen Knopf, wie vorher, hat eine Visibility oder ist mit einer Visibility gebunden und mit einer Command. Die Command, oder zuerst die Visibility, da, die ist so bestimmt und das wird nachher berechnet. Wenn die Video da ist, dann kann ich das Knopf anzeigen. Wie mache ich das? Ja, ich gehe da im Selected Friend. Und jedes Mal, dass einen neuen Freund gewählt wird, dann gehe ich mal schauen, ob es eine entsprechende Video gibt. Ich gehe da schauen, wie heißt die Video. Dann gehe ich schauen, ob diese Video existiert im Isolated Storage. Wenn ja, dann zeige ich den Knopf. Die Command selber ist auch ziemlich einfach. Und zwar, was sie macht, sie geht über den Navigation Service auf eine andere Seite, showvideo.xaml. Und sie gibt eine Query String. Das kann man machen mit XAML URIs. Man kann eine Query String eingeben. In dem Fall ist das die Name, also die Location von der Video auf dem Gerät. Diese Show-Video-Page die ist gar nicht kompliziert. Ich habe einfach ein Media-Element angelegt. Und dann im Code-Behind von dieser Seite, da habe ich kein View-Modell geschrieben, weil es ist so eine einfache Seite. Dann gehe ich einfach schauen, wenn ich navigiere, ob ich tatsächlich so eine Query-String habe. Wenn ja, dann gehe ich schauen, gibt es tatsächlich so einen Fall im Isolated Storage? Wenn ja, dann gehe ich das Stream holen zu diesem Fall und das gebe ich am Video Player, am Media Element. Und dann rufe ich Play. Gut, Internet ist wirklich langsam und jetzt bin ich nur auf 80%. Darum würde ich sagen, wir werden das nachher testen. Machen wir zuerst die Lifestyle-Funktionalität und dann testen wir alles zusammen. So, wie funktionieren diese Lifestyles? Also zuerst muss ich sagen, okay, ich will einen neuen Lifestyle einfügen oder ich will den entsprechenden Lifestyle löschen. Und da werde ich es so machen, dass ich einen Lifestyle pro Freund platzieren kann auf dem Bildschirm. Und das gibt mir nachher einen direkten Zugriff auf die Details-Page für diesen Freund. Okay? Das ist eine Deep Navigation. Okay? Ich starte nicht mehr über die Homepage immer, sondern ich gehe da tiefer in meiner Applikation direkt. Ein Beispiel davon, in der letzten Version von Facebook. Facebook hat so Lifestyles gemacht für Events und da komme ich direkt auf meine Events. Und für Messages und dann komme ich direkt in meine Facebook-Inbox. Gut, dann, das heißt, ich werde da zwei neue Knöpfe einführen und es wird immer nur ein sichtbar sein. Und zwar habe ich ein Add Secondary Tile und Hide Secondary Tile. Und die sind zu entsprechenden Commands gebunden. Wieder einmal Knopf auf XAML, Command auf dem View-Modell. Im Details-View-Modell werde ich da die Visibility einfügen und diese Visibility wird anhand einem privaten Attribut verifiziert. Das heißt, das muss ich schauen, also ich muss zuerst schauen, wenn ein neuer Freund selektiert wird, habe ich schon so einen Teil auf der Homepage, ja oder nein. Und dann kann ich entscheiden, welches Secondary Tile, welches Button wird angezeigt da. Um das zu überprüfen, gehe ich mal wieder mal im Selected Friend. So, und jedes Mal, dass einen Selected Friend endet, dann gehe ich schauen, über ShellTile.ActiveTiles, das sind alle Tiles für die bestehende Applikation jetzt, ob es einen Teil gibt, wo die Navigation URI entspricht, also zu meinem Facebook-ID entspricht. Okay? Lifestyle funktionieren so, dass sie verschiedene Features haben, Title, Image und so weiter, und sie haben eine Navigation URI. Was passiert, wenn man da klickt? Das ist die Adresse von der XAML-Seite, wo die Applikation direkt einsteigen wird. Und da kann ich eben auch Query Strings geben, in diesem Fall ID gleich und dann die Facebook-ID. So weiß die Page, was sie machen muss, die Seite, was sie machen muss. Entsprechend werden die Knöpfe angezeigt oder versteckt. Und dann brauche ich meine Comments, um einzufügen. Das ist, was passiert, wenn diesen Add Secondary Tile Knopf gedruckt wird. Dann gehe ich da ein sogenannten Standard Tile Data Objekt erzeugen und dann kann ich alle meine Informationen über den Teil geben. Zum Beispiel da die URI für die Background Image. Es ist so hier, dass ich die HTTP URI nehme, was natürlich nicht ideal ist, weil am Anfang muss dieses Bild runtergeladen werden. Wir werden sehen, es gibt einen kleinen Delay. Aber ich könnte auch das Bild im Isolated Storage abspeichern und die URI auf dem Isolated Storage geben. Okay, und dann hat man alles offline. Ich gebe auch einen Titel und da könnte ich auch andere Sachen geben, wie zum Beispiel einen Count. Vorher hat man gesehen bei Facebook, es gab das kleine 16, das ist das Count. Oder ich könnte sogar etwas auf der Rückseite zeigen, das zeige ich nachher noch. Die Navigation URI ist da anhand der Facebook-ID und dann mache ich shell-tile.create und schon habe ich meinen neuen Teil erzeugt. Das Löschen ist auch nicht so komplex. Ich muss zuerst über shell-tile.active-tiles das entsprechende Teil finden, wieder einmal über diese Navigation URI. Und wenn ich den Teil finde, dann mache ich Delete. Gut. Nachher muss ich natürlich sagen, in der Details Page, was machst du, wenn du so eine Request bekommst? Das heißt, normalerweise komme ich auf meine Details Page über die Homepage. Auf die Homepage klickt der User auf einen Freund und dann gibt es eine Navigation. Aber da habe ich einen anderen Fall. Ich habe eine direkte Navigation mit einer Query String. So, da muss ich natürlich etwas machen. Das heißt, in der Details Page .xaml.cs, dann kann ich da in onNavigated to schauen, und zwar, wie navigiere ich da? Ja, in dem Fall habe ich eine Query String und diese Query String contains the key ID. Okay? Wenn das so läuft, dann gehe ich da das Data Context, das Details View Modell holen und ich rufe Set Selected Friend auf dem View Modell. Da habe ich ein bisschen View Code schreiben müssen. Okay? Ich habe gesagt, es ist nicht verboten. Es macht mein Leben so viel einfacher, weil wenn ich navigiere, dann komme ich da mit dem onNavigated to. Ich könnte da nicht direkt die Methode im ViewModel ausführen, sondern ich schreibe ein bisschen ViewCode und dann rufe ich setSelectedFriend. SetSelectedFriend ist eine Methode, die es noch nicht gibt, darum mache ich das hier. Da, was ich mache, ich gehe das MainViewModel holen. Das MainViewModel hat alle Freunde drinnen und ich schaue mal, gibt es einen Freund, where, wieder einmal link you to SQL, das kann ich überall brauchen, where die Facebook-ID ist gleich zu der ID, die ich bekommen habe. Wenn diesen Freund existiert, dann speichere ich das und dann über Data Binding wird das ganze UI angepasst. Bevor wir testen, fügen wir noch eine kleine Funktionalität ein, und zwar, ich möchte, dass wenn die Video fertig runtergeladen ist, dass ich auf meinem Teil, auf meinem Live-Teil etwas zeige. Und so macht das eben ein bisschen Animation. Wenn die Video fertig runtergeladen ist, dann komme ich da im Status Changed. Da kann ich noch etwas machen. Und zwar, ich gehe wieder einmal meinen Active-Teil holen anhand der Navigation URI. Ich habe das schon dreimal geschrieben. Das heißt, ich würde da wahrscheinlich eine kleine Methode dafür machen. Wenn ich zweimal dasselbe schreibe, das ist ein gutes Zeichen, dass ich eine Methode brauche. Dreimal noch mehr. Wenn ich den Teil finde, dann gehe ich eben diesen New Standard Tile Data machen. Das heißt, ich werde Informationen am Teil einfügen. Okay, es ist noch nicht, also ich überschreibe bestehende Sachen und wenn es Sachen, wenn es Properties gibt, die noch keinen Wert haben, die bekommen jetzt einen Wert. Und zwar, ich füge da einen Count, das ist das kleine Zeichen im roten Kreuz da in der Facebook Applikation. Und dann füge ich einen Backtitle und Backtitle heißt, automatisch wird den Teil drehen. Periodisch. Okay. Ich könnte auch einen Background URI einfügen. Das heißt, das wäre ein Bild, wo auf dem Hinterteil angezeigt wird. So, jetzt ist die Applikation wirklich fertig. So lassen wir das laufen. Da habe ich meine Applikation. Ich sehe, dass die erste Alice hat eine Video. Das wurde in der Datenbank gespeichert. Ich kann mal schauen. Inzwischen ist die Video runtergeladen. Juhu. Ich kann in dem Fall auf den Play Last Video drucken, Navigation auf die Homepage, auf die Seite und dann wird die Video automatisch gestartet. Es gibt auch Ton, da hört man kaum, aber das ist wirklich eine volle Video. Da habe ich keine noch Knöpfe eingefügt, Stop, Pause, Play, was auch immer. Ich muss einfach zurückgehen zum Stoppen, aber das funktioniert. Das mit dem Secondary Teil. Jetzt im Moment habe ich keinen Secondary Teil, aber ich kann da einen einfügen. So. Das Bild wird eben über HTTP runtergeladen. Darum haben wir diesen kleinen Frist gehabt. Nicht so störend, aber man könnte das besser machen. Und wenn ich da drauf klicke, das ist ein Neustart der Applikation. Das Splash-Screen wird angezeigt. Aber dafür navigiere ich direkt auf der Seite von Alice. Okay? So, es ist ziemlich komfortabel. Das mit dem Lifestyle, das noch angepasst wird, mit dem 1 und so, ja, dafür muss ich die Video leider neu laden. Ich würde sagen, wir werden weitermachen und ich bin sowieso am Ende. Und wenn es fertig ist, dann werde ich euch schnell zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Was passiert ist, dass das kleine 1 wird angezeigt und das Teil rotiert periodisch. Das alles wird sowieso veröffentlicht, sodass könnt ihr nachher ruhig auf die eigene Maschine probieren. So, es war ziemlich viel Code, natürlich, aber ich glaube, das ist auch interessant zu sehen, wie man so eine bestehende Applikation erweitern kann. Weitere Informationen auf meinem Blog. Ich bin nicht sicher, ob es einen bestimmten Kanal gibt für Code, aber mindestens auf meinem Blog wird der Source Code veröffentlicht sein, so wie die Folien. Oder sonst, wenn es einen anderen Weg gibt, dann ist das auch gut. Identitymine.com ist unsere Webseite und ich bin auf Twitter unter Elbunion zu finden. Ist ein guter Weg zu reden. Heutzutage findet man wahrscheinlich die meisten Informationen über Software Engineering eigentlich auf Twitter. Weniger auf Blogs, mehr auf Twitter. Oder mindestens findet man auf Twitter, was interessant ist im Moment und was man vielleicht weiterlesen kann. Ich möchte mich bedanken. Ich hoffe, dass es interessant war und happy coding. Und ja, wenn Sie Fragen haben, dann bin ich gerne da, um diese Fragen zu beantworten. Dankeschön. Fragen? Keine Fragen? Alle haben Hunger? Gut, dann ja. Wenn Sie noch später Fragen haben, dann bin ich gerne auf Twitter zu finden oder sonst meine E-Mail-Adresse auch, kein Problem. Okay.